Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gespräch. Unser Thema heute, der Heidenapostel Paulus Saulus, ein feuriger Jude, bekehrt Europa. Ich begrüße Dr. Yuval Lapide, hier am anderen Ende der Leitung, den großen jüdischen Theologen und einer der Pioniere in einem neuartigen interreligiösen Dialog zwischen Juden und Christen, denen ihr Glaube.
Shalom, lieber Thomas, ich fühle mich sehr geehrt durch deine wunderbar formulierten Worte.
Danke. Ja, es geht um Folgendes. Wir haben heute den Apostel Paulus und neulich bin ich an einem doppelten Regenbogen vorbeigefahren. Das sieht man ja nicht ganz so häufig. Und da sieht man zwei Bögen, das ist doch das Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen. Und da sind zwei Bögen nebeneinander. Sie berühren sich nicht, sie durchdringen sich nicht, sie stören sich nicht, aber sie sind gleichwertig. Sie sind parallel zueinander. Und so möchten wir auch mit den Augen des Paulus Saulus diese beiden Bünde, den ersten und den zweiten Bund Gottes mit den Menschen, heute betrachten und Sie dazu einladen, zu neuen Erkenntnissen zu kommen, wie wir mit Paulus den Friedens- und die Verständigung zwischen den Religionen weiterentwickeln können. Lieber Yuval, ich möchte jetzt mit der ersten Frage beginnen. Welches persönliche Verhältnis hast du zum Apostel Paulus?
Ja, wunderbar, mein lieber Thomas, dass du direkt in medias res gehst. Denn ich möchte vorab sagen, unseren Hörern und Hörerinnen weltweit, die das ja hoffentlich mit großem Interesse über YouTube hören werden, wir beide haben ja schon einige Dialoge gemacht und es ist jedes Mal für mich ein ganz großer Gewinn und Genuss, mit dir zu arbeiten. Das möchte ich vorab einfach sagen. Du bist so kongenial meinem Denken und in meinem Fühlen. Es muss ausgesprochen werden, denn vorher kann ich nicht über einen anderen großen kongenialen Juden sprechen, nämlich Paulus, meinen Bruder Paulus Saulus aus Tarsus. Das heißt, ich spüre wirklich, dass wir eine große Affinität haben, du und ich. Du bist mein christlicher Bruder, der sich sehr stark am Judentum orientiert. Ich bin Jude, der sich am Christentum orientiert, insofern, dass er den Christen die frohe Botschaft des Evangeliums und die paulinischen Botschaften näher erklären will. Und es ist jedes Mal eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich könnte mir da keinen besseren Gesprächspartner in dieser Tiefe des Themas vorstellen als dich. So. Nun zu Paulus. Paulus Saulus ist mir ein ganz besonderes Anliegen, ein brennendes Anliegen. Und ich bin dir so dankbar, dass wir uns sehr schnell einigen konnten, du und ich, bei der Vorbereitung unseres Interviews, über diese große, schwierige, schwere, herausfordernde Gestalt, die Judentum und Christentum trennt, aber auch verbindet. Und mir geht es heute Abend in dem großen Interview mit dir um das Verbindende. Paulus Saulus ist ein feuriger Mann. Das teile ich spontan ad hoc mit ihm. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Prediger vor Gott, ein sehr leidenschaftlicher Exeget geworden in den letzten 20 Jahren durch Gottes Gnade. Und ich spüre, dass ich ihn immer mehr im Innersten verstehen darf. Er spricht enorm tiefe Gedanken aus, ist äußerst leidenschaftlich mitten in seinen tiefen intellektuellen Gedanken, was meinem Naturell perfekt entspricht. Ich liebe es, weil ich Jude bin, so wie dieser wunderbar beschnittene Paulus Saulus, der ja mit ursprünglichen Namen immer Shaul, wie der erste König Israels hieß. Ich liebe es, groß zu predigen, tiefgründig zu analysieren und mittendrin emotional zu eruptieren. Das gehört zu meiner jüdischen Identität. Und das habe ich von meinen Rabbinern weltweit in meinem Studium gelernt. Höchste intellektuelle Leistung und auch tiefste Emotionalität um der Sache willen dürfen sich paaren in der Exegese. Und das erlebe ich bei Paulus immer wieder. In seinen tiefsten analytischen Gedanken bresten seine Emotionen über den neuen Weg, den er durch den Messias Jesus findet, heraus. Und erlebt sich als völlig integer mit hoher Emotionalität und hoher Intellektualität. Und das fasziniert mich. Je öfter und je tiefgründiger ich diesen jüdischen Bruder betrachte in seinen Briefen, mehr und mehr. Und das erzeugt eine wirkliche Affinität zu ihm. Ich hätte das vor Jahr und Tag, als ich mich nur mit Jesus, in Anführungszeichen, nur mit Jesus und den Evangelien beschäftigte, nicht gedacht. Aber im Zuge vieler Gespräche mit meiner Frau und mit meinen vielen Schülern, Schülerinnen, Studenten, habe ich gemerkt, dass ich mich auch mit diesem Paulus, aber mit dem jüdischen Paulus, mit der jüdischen Seele, die Ach in seiner Brust schlägt, beschäftigen will. Und ich spüre, dass ich eine ganz große, tiefe innere Verbundenheit, eine Herzensnähe, eine Herzlichkeit zu ihm spüre, die ich vor Jahr und Tag überhaupt nicht erwähnen könnte, nicht mir vorstellen könnte. Und jetzt bin ich so weit, dass ich merke, er ist mir wirklich ein Bruder, ein Verbündeter und ein Verwandter geworden. Und ich spüre, und das werde ich heute Abend mit dir besprechen, dass ich jenseits der Worte, jenseits der oft schwierigen und herausfordernden Worte, spüre, was ihm am Herzen lag.
Ja, mit dem Herzen denken, das ist ja auch ein großes, ja, fast schon wie ein Schlagwort, ein Modewort. Und bei Paulus nimmt das ja so konkrete Gestalt an und bei dir auch. Und bei mir auch ein bisschen. Und deswegen treffen wir uns hier eigentlich in einem sehr guten Trio.
Ja, genau.
Und vielleicht schauen wir zunächst erstmal auf diese Sache, wo sich Juden und Christen an Paulus scheiden. Warum eigentlich ist der Apostel Paulus so eine umstrittene Gestalt zwischen Juden und Christen?
Wunderbar, wunderbar, ich wollte dich schon Paulus titulieren, Thomas. Lieber wunderbarer Thomas, das ist wieder die brillante Frage, die ich von dir gewohnt bin. Und dazu möchte ich sehr deutlich sprechen, denn es ist mir ein brennendes Anliegen. Paulus, ich nenne ihn gern Shaul, Saulus auf Griechisch, war ein Mann, ein Jude, der eine bahnbrechende Erfahrung in seinem Leben machte. Die wird uns in Damaskus, sprich vor den Toren von Damaskus, in der damaligen großen Weltstadt, in Apostelgeschichte 9 beschrieben. Er war ein Mensch, der bis zu diesem bahnbrechenden Erlebnis der Transformation, nicht der Bekehrung, ich nenne es der Verwandlung oder der Berufung vor den Toren Damaskus in APG 9, ein sehr strenger committed Jew, ein sehr hingebungsvoller, sich verpflichtet fühlender Jude, strengste Ausprägung. Das betont er immer wieder in der Apostelgeschichte und im Galaterbrief. Er war ein Jude strengster Observanz. Ultraorthodox möchte ich sogar sagen. Er verkehrte in Sadduzäerkreisen. Er war ein ausgesprochener Pharisäer, ein Hardliner, würde man heute modern sagen, der die Tora auf das Strengste befolgte. Dann kommt die epochale, bahnbrechende Erfahrung, mit der er niemals rechnete, wie uns die Apostelgeschichte vermittelt, eben in Kapitel 9. Und sie wird dann in zwei Kapiteln weiter rekapituliert, als Paulus sie in seinen Worten wiedergibt. Ein Durchbruch in seinem Leben, der ihn einfach überwältigt. Vor den Toren von Damaskus, laut APG, begegnet ihm der Messias, der von ihm dann später so bezeichnet, der Messias, und fragt ihn: Shaul, Shaul, lama tirdefeni? Ich sage es so gerne auf Hebräisch, weil ich sicher davon ausgehe, dass der Geist Jesu sich ihm auf Hebräisch, natürlich in der Muttersprache Hebräisch, zuwandte. Shaul, Shaul, lama tirdefeni? Saulus, Saulus, warum? Warum beziehungsweise wozu verfolgst du mich? Etwas Überwältigendes, er fällt zu Boden, ist 3 Tage blind, versteht die Welt nicht, wird dann von seinen treuen Jüngern in ein Wirtshaus gebracht, in eine Unterkunft, in eine Herberge in Damaskus und erlebt dann die große Berufung Gottes, zu den Völkern, zu den Königen und zu den Kindern Israels zu gehen, um ihnen eine völlig neue Botschaft, nämlich die Botschaft, dass Jesus, der schon längst gekreuzigte Jude, sein Erlöser ist, der Erlöser der Menschheit. Das hat ihn so über und über und überwältigt. Das versuche ich mit den Jahren immer tiefer zu verstehen im Inneren, was da passiert ist. Einem Juden, der auf dem Weg ist nach Damaskus und überhaupt keine Absicht hat, eine Verwandlung in seiner Persönlichkeit durchzumachen, erlebt aber diesen Durchbruch in seinem Leben und spürt, dass Jesus, der schon längst vorher gekreuzigte Jesus, etwa im Jahre 33 wurde ja Jesus gekreuzigt. Wir vermuten, dass sein großes Erlebnis etwa 33 war, 33, 34, als Jesus schon im Himmel war. Kurz 3, 4 Jahre später erlebt Paulus Jesus in einer gigantischen Vision, deren Details wir nicht kennen, deren Rahmenerzählung wir aber verstehen. Paulus ist ein neuer Mensch geworden. Er ist nicht bekehrt zum Christentum. Das stimmt auf keinen Fall. Er war viel zu unverständig noch in der Situation, als man sagen könnte, er sei zum Christentum bekehrt. Ich möchte unsere Hörer und Hörerinnen dringend bitten, diesen Terminus zu korrigieren. Er stimmt einfach nicht. Er wurde in dieser Stunde weder bekehrt, noch ließ er sich danach taufen. Das stimmt nicht. Es gab überhaupt kein Christentum und keine christliche Observanz und keine christlichen Rituale nach diesem ihn überwältigenden Erlebnis, sondern er ging wie jeder andere Jude auch in das Tauchbad. Nicht in die Taufe, sondern in das Tauchbad, die Mikwe, die von wenigen Juden dort praktiziert wurde, und merkte, sein Leben nimmt eine neue Form an. Denn Jesus sagte ihm ja in keinem Augenblick: Du musst das Judentum verlassen, du musst das Judentum verraten, du musst das Judentum vergessen, du musst Christ werden. Lass dich taufen, werde Christ und iss ab morgen Schweinefleisch und verletze den Sabbat. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Mir ist es ganz wichtig, das mit Nachdruck zu betonen, dass das nicht der Berufungsvorgang war, den Paulus ereilte. Er hat lediglich, ich wiederhole, verstanden, an beginnender Weise verstanden, dass Jesus der Messias ist, der ihm begegnet und der ihn beruft, diese messianische Identität seiner Person in die Welt hinauszutragen. Paulus noch sehr verwirrt. Er beschreibt ja selbst in der Apostelgeschichte, dass er 3 Jahre Rückzug brauchte in Arabien, in der Einsamkeit, um das zu verarbeiten und umzusetzen. Ist sich klar, dass etwas in seinem Leben, sogar viel in seinem Leben sich ändern muss, aber nicht seine jüdische Identität. Am allerwenigsten seine jüdische Identität, sondern sein Auftreten gegenüber einem neuen Publikum, so möchte ich es nennen. Sein Auftreten gegenüber einem neuen Publikum, nämlich der Heidenwelt, der Völker im großen Imperium Romanum, das ist neu in sein Leben hinzugekommen. War er vorher noch ein Diaspora-Jude aus Tarsus in Zilizien, in heutigen Südtürkei, und pendelte zwischen dieser jüdischen Gemeinde, dieser jüdischen Diaspora-Niederlassung in Zilizien und Jerusalem, wie es ja immer wieder beschrieben wird in der Apostelgeschichte, und verkehrt so gut wie nur mit Juden, ändert sich nun sein Auswirkungskreis dramatisch. Er muss zu den Heiden gehen. Er muss zu den Heiden gehen und ihnen verkündigen, dass Jesus, der zuvor 3-4 Jahre vorher starb, gekreuzigt wurde und gegen Himmel aufgestieg und von den Toten auferweckt wurde, nur der Messias ist, der Erlöser, der Erneuerer der ganzen Menschheit, nicht nur des Judentums, sprich der Juden, die an ihn glauben. Er wurde deshalb zu einer ganz großen Gestalt, vor der ich hohe Achtung habe, die nicht mehr zu bremsen war und ganz Europa missionieren wollte, nicht zum Christentum, zu einem neuen messianischen Bewusstsein, zu einem neuen messianischen Judentum und, nennen wir es mal so, zu einem messianisch erneuerten, monotheisierten Heidentum. Ich wiederhole bewusst diese gewählten Worte. Er verkehrte mit Juden, die bereit waren, diese messianische Identität Jesu in ihr Herz aufzunehmen, natürlich nur selektiv. Und es war ihm von besonderer Wichtigkeit aufgrund dieses Appells in Damaskus, zu Heiden, zu Götzendienern in ganz Europa zu reisen, um ihnen eine neue monotheistische Variante ihres Polytheismus anzubieten, in der Jesus, der Sohn des lebendigen jüdischen und weltumfassenden Gottes, im Mittelpunkt steht. Er wurde deshalb im Laufe der Jahrhunderte nach seinem Tod, längst nach seinem Tod, zu einer scheidenden Gestalt zwischen Juden und Christen, weil die frühe Kirche durch seine großartigen Briefe und seine parenetischen, sprich ermahnenden Reden, die voller Tiefgang und Spiritualität sind, interpretiert wurde als ein Wegbereiter eines völlig neuen Weges, der aus dem Judentum herausführen sollte. Weil seine Reden so sehr stark, Thomas, fokussiert waren auf die Gestalt Jesu, die in seinem Leben den neuen Einzug fand, entdeckte die frühe Kirche darin einen Hinweis, mithilfe Jesu, neuer Identität, die Paulus grundlegend aussprach, Jesus herauszuholen, herauszutragen in eine neue Gemeinschaft, in eine neue Religion, nämlich die Religion der Heidenchristen und der sich zunehmend kleiner werdenden, schrumpfenden Gemeinschaft der Judenchristen. Meine Überzeugung ist, und nicht nur die meinige, sondern relativ vieler jüdischer Kollegen, die ich weltweit kontaktiere, dass Paulus das gar nicht intendierte. Der Original Paulus, der in der Zeit von 33 bis etwa 62, 63 agierte, ging noch gar nicht davon aus, dass eine neue Religion sich aus seinem Streben ergeben würde. Das war auch seine Absicht nicht, mit Sicherheit nicht. Aber aufgrund seiner gigantischen Schriften und aufgrund der sich zunehmend stärker herausbildenden Gemeinschaften von Heidenchristen, sprich von neu getauften und sich neu zu der Lehre, die Paulus verkündet über Jesus, mit Jesus als Zentralgestalt, löste sich diese neue Heidengemeinschaft, diese heidenchristliche Gemeinschaft immer mehr ab vom klassischen Judentum. Und dadurch entstand eine Zentralisierung um Paulus und um Jesus, von der ich noch einmal zutiefst überzeugt bin, dass Paulus sie so nicht intendierte. Wir werden hier im Laufe des Interviews immer mehr herausarbeiten, dass Paulus ja gerade eine Brücke sucht, eine Verbindung, eine Verbundenheit zwischen Heidenchristen, die vormals nur an Götzen glaubten, und neu gewordenen Heidenchristen, die ja Gott und Jesus und die Grundideen des Judentums, Nächstenliebe zum Beispiel, in den Vordergrund stellen. Das heißt, ich sehe in ihm originaliter keine Trennungsfigur, aber wie Leben eben ist und wie Geschichte sich abspielt, hat sich dann eine Trennung gebildet, die nicht im Geiste Paulus war.
Ja, wenn wir auf Paulus schauen, dann müssen wir daran denken, dass der Tempel in Jerusalem ja noch stand. Und dass diese ganze neue Situation der Gemeinde nach Jesus, also nach Pfingsten, im Grunde genommen ja noch gar nicht wusste, wo sie hingehört. Es hätte ja genauso gut auch eine neue Entwicklungsstufe des Judentums sein können und nicht unbedingt eine separate Religion. Und der Tempel wurde ja erst einige Jahre nach Paulus Tod zerstört. Und ich glaube, das war auch dieses unwiderrufliche Signal, dass die Wege beider Religionen sich trennen werden, weil ja auch auf jüdischer Seite dann natürlich das Bedürfnis sehr stark wurde, wo jetzt ein neues Exil bevorstand, die Schätze und die Identität des Judentums zu bewahren und gerade auch abzugrenzen. Also eine klare und unverwechselbare Identität festzuschreiben, bis zu der Zeit, wo eben dann der von den Juden noch erwartete Messias kommen würde. Und der Paulus hat da ja einfach einen Weg gegangen von einer Position A, wo er sehr dogmatisch war, zu einer ganz anderen neuen Position. Und das, was da biografisch bei ihm passiert ist, hat man dann im Grunde genommen zu einem riesigen Paradigma ausgesponnen. Das kann man vielleicht so sehen. Und vielleicht konzentrieren wir uns noch einmal auf diesen besonderen Punkt, nämlich welches persönliche Verhältnis hatte der Jude Paulus zu seinem erklärten Erlöser Jesus von Nazareth?
Auch eine wichtige Geschichte. Ich möchte zunächst noch etwas zu deinen wichtigen Gedanken, Ausführungen ergänzen, bevor ich da auf das Verhältnis Paulus zu Jesus eingehe. Wir müssen eins bedenken, das muss ich etwas theoretisch erklären. Du sprachst eben von den rabbinischen Entwicklungen seiner Zeit. Wir müssen bedenken, mit dem Jahre 70 stirbt das zentralisierte und ritualisierte Judentum in Israel. Der Tempel wird zerstört durch die Römer. Der große Kaiser Titus verschleppt viele Juden in das gesamte Römische Reich. Und der Tempeldienst, der ja ein Heiligtum, ein spirituelles und materielles Heiligtum der Juden war, erstirbt im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt keine zentralisierte Gottesdienstpraxis mehr in Jerusalem. Und zur gleichen Zeit entsteht aber das rabbinische Judentum als Ersatz für das steinerne Judentum, für das, wie ich es nenne, tempelgestützte Judentum. Das heißt, wir Juden sagen, in dem Moment, in dem Gott so eine riesige Katastrophe über uns Juden kommen ließ, wie die Zerstörung dieses großen, gewaltigen Tempels, erlebt das Judentum, schenkt uns Gott zugleich die Geburt einer neuen Richtung im Judentum, nämlich das rabbinische, nicht lokalisierte, sondern das rabbinische, dezentralisierte Judentum. Es entstehen viele rabbinische Schulen ab dem Jahre 70 im gesamten Römischen Reich. In Jerusalem darf ein Restjudentum bis etwa 135, bis zu den hadrianischen Verfolgungen bestehen. Und in ganz Israel, aufgrund dieses Erlasses des Kaisers Hadrian, dürfen kleine jüdische Gemeinden mit neuen rabbinischen Hochschulen entstehen, in denen die jeweiligen Rabbiner, die es ja schon zur Zeit Jesu gab, florieren mit ihren Gebets- und Studiengemeinschaften. Rabbi Paulus, und er nennt sich ja immer wieder Rabbi, in der Apostelgeschichte nennt er sich immer wieder, ich bin ein Rabbi, ich bin ein Pharisäer, ich bin ein gebildeter Jude. Rabbi Paulus war einer dieser großen Rabbiner. Das müssen wir unbedingt in den Fokus unserer Betrachtungen rücken, Thomas und liebe Hörer und Hörerinnen weltweit. Rabbi Paulus legt großen Wert darauf, im Gegensatz zu Jesus ein hochgebildeter Akademiker zu sein. Jesus war ein einfacher Mann, ein Sohn eines Zimmermanns, der im Volk sehr populär war, auch gebildet, aber keinesfalls so intellektuell wie Rabbi Paulus. Rabbi Paulus sagt ja selbst in der Apostelgeschichte, ich habe zu den Füßen Rabban Gamaliels, zu den Füßen eines der ganz großen rabbinischen Koryphäen in Jerusalem vor der Zerstörung studiert. Er ist stolz darauf. Das ist seine Visitenkarte. Und bei diesem Rabban Gamaliel, das wissen wir aus talmudischen Quellen, konnte man in der Tat schärfstes analytisches Denken lernen durch intensive Fokussierung auf die heiligen Texte unter Anleitung einer Koryphäe, eben dieses großen Rabban Gamaliel, der in Jerusalem vor der Zerstörung eine echte Koryphäe war, deren Schriften heute überliefert sind für Juden weltweit. Ein Mann, Thomas, der so geprägt worden war von dieser Kapazität und Koryphäe namens Rabban Gamaliel, ist für sein Leben gezeichnet. Er ist eine hochintellektuelle Persönlichkeit und wir merken in all seinen Briefen, das möchte ich unbedingt präfatorisch sagen, in all seinen Briefen, wiewohl er nicht mehr als klassischer Rabbiner auftritt vor Juden und Juden in der Tora schulen will, merkst du seine Diktion und Didaktik. Er ist auf Schritt und Tritt ein Rabbi. Und das fasziniert mich, denn ich habe ja viele Rabbis kennengelernt in meinem Studium weltweit und ich kenne heute noch und verkehre heute noch mit vielen Rabbis international, weil ich den intellektuellen Austausch brauche. Und wenn ich Rabbi Paulus lese, sowohl in Griechisch als auch in Deutsch, als auch in einem rekonstruierten Hebräisch, das heute zur Verfügung steht, spüre ich, wie dieses Rabbi-Sein, dieses scharfe analytische Denken, Pilpul im Hebräischen, diese analytische Betrachtung der Welt und der Beziehung von Menschen untereinander und des Fokussiertseins auf die Grundideen der Tora ihn nie verlassen hat. So dass wir sagen können, Thomas, Rabbi Paulus hat, wiewohl er sich nicht mehr Juden zuwandte und nicht mehr die Tora als das Wichtigste im Leben betrachtete, sprich die rituelle Seite der Tora mit Beschneidung, mit Essen und mit Sabbat, dennoch den Geist der Tora, den unermüdlichen und unzerstörbaren Geist der Tora, hineingeweht in all seine Diaspora-Gemeinden europaweit. Das heißt, wir merken, er ist einer, ich möchte es mal zugespitzt sagen für unsere Hörer und Hörerinnen, Paulus wurde zu einem großen Diaspora-Rabbi, der einen neuen Fokus setzt im Gegensatz zu den anderen Rabbinern, nämlich Messianitis. Ich nenne das die Messianitis. Er ist gefesselt, er ist im Bann einer neuen messianischen Überzeugung, nämlich dass Jesus der Jude, der 30 gekreuzigt und wurde und auferstand, der Messias der Welt ist. Das lässt ihn nie mehr los, nie mehr. Dennoch paart sich bei ihm diese wilde Überzeugung, wild, weil sie ihn wirklich umtreibt, mit schärfstem Denken, das heißt mit schärfster Beleg- und Beweisführung aus der Tora, die er perfekt beherrscht, weil er eben ein großer Schüler eines großen Rabbis war, dessen Schulung ihn nie verlassen kann. Das heißt, er geht wirklich als einer der vielen Rabbiner, die ja mit 70 entstehen, hinaus in die Welt. Er bleibt nicht in Jerusalem und er bleibt auch nicht in Zilizien, in der kleinen Gemeinde in Tarsus, in der er aufwuchs, sondern reist ja. Er wird ein Wanderrabbi, so wie sein Meister es ja auch war. Er wird ein Wanderrabbi, der zwischen Ephesus, Thessaloniki und Korinth und Rom reist, unermüdlich. Das verbindet mich mit ihm ja auch, denn ich bin ja auch ein Wanderreisender, zwar 2000 Jahre später, aber ich bin auch ein Wanderreisender, der in viele katholische und evangelische Gemeinden europaweit reist, um Christen ihre jüdischen Wurzeln zu erklären. Das verbindet mich übrigens auch tief mit diesem großen Rabbi. Aber er versteht sich dennoch, noch einmal, als ein Rabbi, der geschult bleibt in der rabbinischen Schärfe, analytischen Schärfe, aber den Fokus setzt auf Jesus ist der Messias, auf den das Judentum wartet und den das Judentum natürlich in seinen großen Schriften immer wieder gepredigt hat. Sein Verhältnis zu Jesus, gut, dass du das fragst, jetzt komme ich zu deiner neuen Frage, ist sehr geprägt von Spiritualität. Paulus betont ja auch, dass er eine Spätgeburt wurde. Er sagt ja im Galaterbrief, er betrachtet sich sogar als Missgeburt, weil er Jesus nicht persönlich erleben durfte. Er hat ihn nicht erlebt. Jesus wird, wie gesagt, im Jahre 30 gekreuzigt und da ist Paulus noch ein junger Mann, reist, ein viel jüngerer Mann als Jesus und erlebt sein Damaskus-Erlebnis etwa 33 und erlebt Jesus überhaupt nicht. Das schmerzt ihn. Und ich spüre seinen Schmerz auf Schritt und Tritt, wenn ich die paulinischen Briefe lese. Ich spüre, wie wahnsinnig es ihm wehtut, dass er Jesus nur in einer Geisterscheinung vor Damaskus erlebt, als er ihm die Worte sagte, die ich vorhin auf Hebräisch rezitierte, nämlich Shaul, Shaul, Lama, Tirdefeni. Das heißt, Paulus steckt in einem riesigen Dilemma. Er möchte einerseits Jesus so nah wie möglich kommen, Joshua, auf Hebräisch natürlich, der jüdische Name Jesu. Er möchte diesem großen Rabbi Joshua wahnsinnig nahe kommen, weiß aber, dass es auf körperlicher Ebene nicht mehr gehen wird. Das zerreißt ihn schier, denn er begegnet ja in Jerusalem den übrigen Jüngern, die ja Jesus überlebten, insbesondere Jakobus, und trifft somit Augen- und Ohrenzeugen und Weggefährten Jesu, die ihm ja beschreiben, wie schön und wie überwältigend es war, mit Jesus durch Galiläa zu ziehen. Und das kann er natürlich nicht teilen, weil er Jesus nicht erlebte. Kurzum, ich spüre, lieber Thomas, diese Zerrissenheit in ihm, ihm nahe zu kommen, körperlich, fleischlich nahe zu kommen, Jesus von Nazareth, und der Tatsache, dass er das nicht mehr erleben konnte und auch nicht mehr erleben wird, sondern ihm nur im Geist begegnen kann. Er ist voller Sehnsucht, Paulus, Rabbi Saul, Rabbi Shaul, voller Sehnsucht, in seinen Briefen strahlt, strotzt einem entgegen diese Sehnsucht, auf spiritueller Ebene eben Jesus zu begegnen. Und ich möchte eins sagen, Thomas, als ein Kenner der Materie, je mehr Paulus, dieser blendende Rabbi, merkt, dass die körperliche Nähe zu Jesus fehlt, dass die Erfahrungsebene, die die Jünger, die die Talmidim und Talmidot, die Schüler und Schülerinnen, die er in Jerusalem sieht und die er phasenweise auch in der Diaspora erlebt durch die gemeinsamen Reisen, ich spüre, dass er diese fehlende Erfahrung kompensiert durch ein Mehr, durch eine Zufügung an Geistigkeit. Das heißt, wir erleben bei Paulus etwas, was Jesus nie tat. Paulus verstrickt sich in eine Spiritualität, in der es unter anderem um die Ambivalenz von Fleisch und Geist geht, die Jesus fremd ist. Ich will es wiederholen und vertiefen. Paulus versteigt sich in vielen Briefen, im Korintherbrief und im Römerbrief, in eine Spannungsbeziehung zwischen Fleisch, dem nackten Fleisch des Lebens, und dem vergeistigten Menschen, in eine Weise, die Jesus, ich möchte es mal ganz direkt sagen, nie verstanden hätte. Niemals hätte Jesus diese Trennung, diese Dualität, diese Polarität, die er aufzeigt, wiewohl er versucht, daraus eine Transformation zu leisten, zwischen Fleisch, dem fleischlichen Leben und dem geistigen Leben. Das lag Jesus nie am Herzen. Denn Jesus war, wie gesagt, nicht so hypervergeistigt und transzendental denkend wie Paulus. Paulus braucht das aber. Ich erlebe eine fruchtbare Spannung bei Paulus, weil er versucht, aus diesem Kontrast zwischen dem nicht erlebten fleischlichen Jesus und dem begehrten geistigen Jesus eine Brücke zu bauen, die ihm natürlich gelingt. Er versucht immer wieder das Fleisch, sprich die fleischliche Dimension des Lebens und somit auch die fleischliche Dimension seines geliebten gekreuzigten Rabbi zu überwinden, zugunsten einer alles überragenden geistigen, sprich pneumatischen Dimension. Das ist beispiellos bei Paulus. Das finden wir bei keinem seiner Jünger und bei keinem seiner Weggefährten, die über ihn beschreiben. Auch in Lukas, im Lukas-Evangelium, in der Apostelgeschichte, die ja ein gewaltiges Zeugnis der Missionsreisen Pauli ist, finden wir diese geladene, eruptive Beschreibung von Fleisch und immer wieder Fleisch und nochmal Fleisch. Und andererseits eben der Geist, der alles überhöht, wie eben in den paulinischen, von ihm selbst verfassten Briefen wie Korinther, Galater und Römer. Und das ist für mich ein Hinweis darauf, dass Paulus sich wirklich verzehrt, Thomas, sich wirklich verzehrt nach Nähe zu Jesus, diesem Mann, der ihn ja vor Damaskus beruft, aber spürt, diese Nähe kann ich nicht mehr fleischlich erleben. Ich kann ja nicht mit ihm durch Galiläa ziehen. Ich kann nicht an lauen Sommerabenden mit ihm in Kapernaum Tee trinken, orientalischen Tee, Hibiskustee oder eben Datteltee. Das ist vorbei, das ist passé. Dieses Glück hat er nicht, das zerreißt ihn schier. Aber er geht dann umso mehr in eine Geistigkeit, in die Welt der Geistigkeit, in der er spürt, da kann er seinem geliebten, gekreuzigten Meister, der ja für ihn der Wegweiser seines neuen Lebens wird, intensiv begegnen, Thomas.
Das entspricht ja auch der Damaskus-Begegnung, die er gehabt hat. Also das entwickelt sich ja eigentlich logisch aus dieser Vision.
Natürlich, aber ich möchte eins hinzufügen, Thomas, es entwickelt sich, aber es verselbstständigt sich. Das muss ich unseren Hörern und Hörerinnen sagen. Jesus begegnet ihm nur mit vier Worten. Shaul, Shaul, lama tefeni, mehr nicht. Das sind vier kurze hebräische Worte. Saulus, Saulus, auf Hebräisch spricht er ihn natürlich an, wie ein Jude einen anderen eben anspricht, in der heiligen Sprache Gottes. Saulus, Saulus, warum, sprich, wozu verfolgst du mich? Mehr ist nicht genannt. Ja, ja. Das heißt, es ist noch sehr irdische, Thomas, eine sehr irdische, sehr konkrete, sehr materielle Kontaktaufnahme des im Himmel befindlichen und ewig residierenden, künftig ewig residierenden Jesus von Nazareth und einem Menschen, der in Hysterie, in regelrechter Hysterie versucht, nach Damaskus zu gehen, um gerade die neue Bewegung Jesu zu vernichten, wie uns APG beschreibt. Genau. Was Paulus daraus macht, Thomas, ist ein Gebäude, das Jesus, das möchte ich durchaus betonen, nie im Leben dachte. Er macht eine gigantische Geistlehre daraus, von der ich nochmals überzeugt bin, dass Jesus sie nie verstanden hätte. Und heute noch gibt es ja Protestanten und Katholiken weltweit, nicht nur meine Schüler und Schülerinnen, die sich wie verrückt daran abbeißen, was meint er denn um Gottes Willen mit dieser scharfen Kontrastierung von Geist und Fleisch und Geist, der alles überwölbt und der Geist, in den wir alle hinein vergeistigt werden. Das, denke ich, Thomas, hat Jesus nie intendiert.
Ja, ich wollte auch eigentlich darauf hinaus, dass sein Glaubensbegriff ja damit auch zusammenhängt. Wenn ich das richtig das verstehe. Ist richtig.
Ja. Ne, natürlich.
Dieser Glaubensbegriff ja auch eine sehr geistige Dimension beinhaltet.
Unbedingt eine hochgradig vergeistigte Dimension.
Genau. Ja, schauen wir mal das Leben des Paulus weiter, wie es sich dann entfaltet. Hatte Paulus schon seit seines Wirkens Konflikte mit Juden?
Gute Frage, ich danke dir wieder für eine blendende Frage. Es wird uns ja beschrieben, dass er in Antiochien, in Pisidien war und immer wieder versucht, in Synagogen zu gehen, auch in Rom. Er verkehrt ja immer wieder in Synagogen. Er hat oft Zuspruch, aber leider auch Abspruch oder Ablehnungsanspruch. Er merkt, er brennt. Und die Menschen in den verschiedenen Diaspora-Gemeinden, die Apostelgeschichte beschreibt uns das ja, dass er durchaus an Sabbat in Zypern oder in Pisidien oder auf Malta eingeladen wird. Er strahlt einfach aus, typisch jüdisch in Anführungszeichen natürlich, aussehend wie er war, mit Bart, mit oder ohne Glatze, mit einer fantastischen Ausstrahlung, die Rabbiner eben haben, geht er in die Gemeinden und predigt natürlich am Schabbat. Was macht ein Jude anders im Schabbat? Er geht natürlich in die Synagoge. Vergnügungen weltlicher Art sind ja am Schabbat gestorben. Ein Jude wie er geht natürlich allsabbatlich in die jeweilige Diaspora-Gemeinde, in die Synagoge, um dort zu beten und strahlt natürlich aus, ich kenne mich im Judentum brillant aus und das glaube ich ihm. Und das glauben ihm auch die Gemeinde- und Synagogenvorsteher. Ja, die Apostelgeschichte, das größte Zeugnis über das Leben und Wirken Paulus, sagt uns deutlich, dass er in jeder Gemeinde willkommene Menschen fand und offene Türen. Das heißt, er geht in die Synagoge, predigt, hält eine Drascha, das ist das Fachwort für die Predigt am Sabbat, eine Drascha, und explodiert, wie ich eben auch, wenn ich predigen darf. Ich hatte gestern erst einen großen Studientag hier in Baden-Württemberg und durfte auf der Kanzel stehen, weil wir keinen anderen Raum hatten, und ich bin explodiert, so wie Paulus, im positiven Sinne natürlich. Habe die Tora ausgelegt von 10 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags, das war ein Studientag, und ich habe dieses paulinische Feuer so sehr in meinen Adern gespürt, wie noch nie zuvor, wissend, dass ich ja heute mit dir das Interview führen darf. Kurzum, wir Juden, die wir geschult sind in rabbinischer Didaktik und rabbinischer Exegese, können das. Wir strahlen aus, wir sind seriöse Prediger und beherrschen die Kunst der Homiletik, nennt man das. Homiletik ist die Kunst der Predigtgestaltung. Und das kann ich, möchte ich sagen, heute auch sehr, sehr gut. Paulus geht kurzum in die Synagoge und spricht. Wir werden nachher ein paar Zitate bringen, wenn du erlaubst. Und er spricht über das Leben als Jude in der Diaspora, sein Leben vor seinem Damaskus-Erleben. Und dann kommt natürlich der entscheidende Kern seiner Rede, der Casus Belli, wenn du willst, der Zankapfel. Er spricht das Thema Jesus von Nazareth an, der sein Leben verwandelte und der auch von anderen Menschen fordert, sich verwandeln zu lassen, nicht in einen Christen. Das Wort Christ kennt er noch gar nicht. Das Wort Christ im religionsspezifischen Sinn ist völlig unbekannt, sondern er kennt das Thema, sich zum Messias der Juden, der ja aus den Juden kommt, hinzuwenden und durch den Glauben an diesen Messias, durch den Glauben, dass Gott über Jesus von Nazareth den im Judentum erwartet, Messias gesandt hat, sich erneuert zu fühlen. Das strahlt Paulus aus und das spricht er aus. Und es wird uns in der Apostelgeschichte immer wieder mitgeteilt, dass viele Juden nach dem Gottesdienst am Schabbat durch seine Drascha, durch seine Auslegung, überwältigt sind, ihn sogar bedrängen, komm wieder am nächsten Schabbat, du musst uns noch mehr erzählen. Das ist etwas Gewaltiges, dieser Messias, der gekreuzigte Jude, von dem du sprichst, wir möchten mehr hören. Und andere Juden, die durchaus sagen, wir wollen das nicht mehr, das ist uns zu viel. Es gibt, verstehst du, es gibt in jeder Gemeinde Mitglieder, die fasziniert sind von Neuem, Neues zulassen, aber es gibt eben auch die erzkonservativen Juden, die das nicht wollen. Das heißt, er erlebt viel Zuspruch, aber durchaus auch Ablehnung. Und diese Ablehnung wird immer stärker. Die wird mit der Zeit immer stärker. Und in der Apostelgeschichte und im Römerbrief bringt er zum Ausdruck nach vielen Besuchen in Synagogen und nach immer schärfer werdenden Kontroversen, ich gehe zu den Heiden, weil ich spüre, dass der Mainstream, modern deutsch gesprochen, dass die Mehrheitsbewegung der Juden in den Gemeinden mit dieser völlig innovativen Botschaft, dass der Messias der Juden wirklich kam, und zwar vor 4, 5 Jahren, aus der Sicht Pauli im Jahre 30, zu viel wird. Das wird ihm immer bewusster, aber Paulus gibt nicht auf. Laut Römerbrief sagt er deutlich, Römer 13,8, ich gehe eben zu den Heiden, weil ich spüre, dass es meine Aufgabe ist, das war ja auch schon von Anfang an die Aufgabe laut Damaskus-Erlebnis, geht zu den Völkern, geht zu den Königen und erst dann zu den Kindern Israels. Paulus resigniert nicht, sondern er erkennt, wenn ich die Juden mehrheitlich nicht überzeugen kann, die Diaspora-Juden, dass in Jesus, dem Juden, der Messias, der erwartete und ersehnte Messias auf Erden kam, dann gehe ich eben zu den Heiden. Dann gehe ich zu den Heiden, denn ich habe ja die Botschaft, prioritär zu den Heiden zu gehen. Kurzum, Konflikte kennt er, aber was ich so faszinierend, lieber Thomas und liebe Hörerinnen und Hörer finde, Paulus ist nicht konfliktscheu. Das wird mir immer klarer. Paulus hat so ein Feuer in sich, ein Feuer der Reformation in Anführungszeichen, ein Feuer der Innovation, ein Feuer der Explosion an Erkenntnis, dass er sich nicht einschüchtern lässt. Er nimmt sogar Konflikte in Kauf. Er hat mit jüdischen Gemeinden Schwierigkeiten. Einmal beschreibt er sogar, dass er 39 Schläge, die klassischen Schläge 40 minus 1, bekam, weil er angeblich heretische Worte aussprach in einer sehr erzkonservativen Gemeinde, die mit seinen Worten Jesus sei der Messias überhaupt nicht klarkam. Kurzum, er berichtet sehr deutlich im Korintherbrief zum Beispiel, dass er Schwierigkeiten hat, auch handgreifliche Schwierigkeiten mit Juden. Aber sein Geist, Thomas, ist ungebrochen, weil dieses Feuer von Damaskus, so nenne ich es, dieses nicht Bekehrungs-, sondern Berufungsfeuer von Damaskus in ihm brennt und brennt und brennt.
Jetzt sind uns ja von Paulus im Neuen Zweiten Testament zahlreiche Briefe überliefert.
Ja.
Wenn du deren Kernbotschaft neben allen bestehenden Unterschieden zusammenfassen wolltest, wie würde sie lauten, Yuval?
Ich danke dir für die brillante Frage und deine Einfühlsamkeit. Das ist eine ganz wichtige Frage. Weißt du, ich will hier einen Zitat bringen. Ein Zitat, ich habe hier meine schönsten Zitate aufgeschrieben. Und ich möchte ein Zitat aus dem Römerbrief 3, 29, 31 bringen, das die Summa Theologia seines Wirkens ausdrückt. Ich zitiere aus 3, 29, 31. Paulus. Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss, auch der Heiden. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Wie? Haben wir denn das Gesetz, die Tora, aufgehoben durch den Glauben? Das sei ferne. Sondern wir richten das Gesetz auf, sagt er in Römer 3, 29, 31. Jetzt will ich noch einen anderen Satz bringen. Er hat nämlich noch so wunderbare, treffende Gedanken. Er spricht davon, genau, in 2. Korinther 3, 4 bis 9. 2. Korinther 3, 4 bis 9, auch ein gewaltiger Satz, den ich liebe. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus, durch den Messias zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Nicht des Buchstaben, sondern des Geistes, wiederhole ich. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, damit meint er natürlich die Verkündigung durch Mose am Berge Sinai, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, sie sollte nicht viel mehr als das Amt sein, das den Geist gibt. Wie sollte dann diese Herrlichkeit, die auf Mose Angesicht hatte, nicht noch mehr Herrlichkeit in die Ewigkeit bringen? Das heißt, damit will Paulus etwas Gigantisches sagen, was ich zusammenfasse. Paulus eint in allen Briefen, mit allen Unterschieden, die es gibt, Thomas, die Tatsache, dass er spürt, es ist eine Zeit der Erneuerung gekommen und die Liebe, die Verbundenheit muss im Vordergrund stehen. Er spürt, es ist ein Riesenschisma zwischen Goyim, Heiden und Yehudim, Juden. Das ist natürlich das uralte Schisma, das wir aus der Tora kennen, das erwählte Volk Gottes. Und die Heiden, die nicht erleuchteten Heiden. Paulus weiß, dass die Zeit gekommen ist durch die Berufung Jesu, die durch und durch in ihm wirkt. Und natürlich auch durch die Kenntnis der Tora selbst. Er war ja und blieb, ja, habe ich vorhin ausgeführt, ein profunder Kenner der Tora. Die Tora hat ihn ja nie verlassen. Nur er erkennt, dass jetzt ein Äon gekommen ist, ein Äon Eschaton, theologisch gesprochen das letzte Zeitalter, das ewige Zeitalter, in dem dieser Riss, Thomas, dieses Schisma, dieser uralte Bruch in der Theologie des Judentums zwischen den Goyim, zwischen den nicht-jüdischen Menschen, den Heiden, die eben Gott nicht erkennen, und den Juden geheilt werden muss. Das durchdringt ihn, denn er spürt, wenn der Messias gekommen ist, wovon er ja fest ausgeht, Paulus, gibt es keine Notwendigkeit mehr, dass wir getrennt bleiben müssen, sondern wir dürfen in einem Boot durch das Meer des Lebens hin auf Gott zusegeln, um dieses Bild zu benutzen. Das heißt, Paulus geht in seine Tora hinein, er sagt ja eben in Römer 3, ich will überhaupt nicht die Tora, das sogenannte Gesetz, aufheben. Ich will die Tora gar nicht für wertlos erklären, sondern er will sie als nicht mehr bindend für die Goyim, als nicht mehr gültig oder relevant für die Goyim halten mit ihrer rituellen Dimension, zum Beispiel, was ich ja vorhin sagte, Beschneidung, Essen und Sabbat, das sind ja die klassischen rituellen Vorschriften von uns Juden, das sieht Paulus als nicht mehr bindend für die Goyim. weil er nochmals davon ausgeht, durch die Ankunft des Messias, die er in Jesus von Nazareth erlebt, ist diese Pedanterie, nennen wir es mal ruhig Pedanterie, und dieses detaillierte Judentum mit seinen vielen Vorschriften erfüllt eben durch die Ankunft des Messias. Und Paulus sagt, wir werfen auf keinen Fall die Tora weg. Die heilige Tora, die ja für ihn bindend ist, für ihn als Juden, wird aber eben, was wir vorhin sagten, vergeistigt. Darum sagt er auch diesen großen Satz in 2. Korinther 3, 4, 9. Es ist der Buchstabe, der tötet, und der Geist, immer wieder der bei ihm so ganz wichtige Geist, das Pneuma, der Ruach. Der Geist kann uns alle versöhnen und alle verbinden und alle Risse zwischen Goyim und Jehudim heilen. Das heißt, er will damit sagen, die pedantische Befolgung der genauen Vorschriften, die Tora ja ihm auferlegte, bevor er nach Damaskus kam, Beschneidung, Essen, Fasten, da gibt es ja eine Unzahl von Vorschriften, die gerade zur Zeit Paulus diskutiert werden in den rabbinischen Hochschulen in Israel, Palästina und weltweit in der Diaspora. Diese haben für die Goyim, ich wiederhole für die Goyim, primär für die Goyim, denen er sich ja zuwendet, keine bindende Verpflichtung, weil er sagt, ich habe Jesus erlebt, den Christus, den Messias, der ja jüdischerseits begründet ist. Die Idee des Messias kommt ja aus dem Judentum, genau, aus den großen Propheten, ja, Zacharia, Joel und Jesaja. Er erlebt und predigt unermüdlich den Menschen, den Heiden in seinen Gemeinden, die er selbst gründete und die von seinen Schülern gegründet wurde. Ihr müsst keine Angst mehr, ihr Heiden, vor Gott zu treten. Ihr könnt vor Gott treten. Ihr müsst nicht die volle Härte, die volle Pedanterie, in Anführungszeichen natürlich immer, der Tora einhalten. Ihr müsst euch auch nicht beschneiden lassen, was Goyim gar nicht wollen. Ihr müsst nicht den siebten Tag feiern, wie Juden es müssen, richtig strenge Arbeitsniederlegung. Und ihr müsst nicht die strengen Koscher-Vorschriften des Judentums einhalten. Das ist vorbei. Dieses Äon der strengen Observanz ist vorbei, weil eben durch Jesu Ankunft und durch Jesu Himmelfahrt ein völlig neues Äon Eschaton angebrochen ist. Jesus hat das ein für alle Male erfüllt als Jude, bevor er starb, und hat euch Heiden abgenommen, diese Verpflichtung, die Tora genauestens einzuhalten. Wobei aber das Prinzip der Liebe, die Ethik des Judentums natürlich, der Geist, den betont er ja immer und immer wieder, der Geist des Judentums natürlich bindende Relevanz hat. Der Geist wird niemals aufhören, und der Geist hat ja bei ihm eine gewaltige Bedeutung. Der ist für ihn sakrosankt. Der Geist, der ja alles trägt und der uns verbindet und der natürlich auch die Liebe erfordert zwischen uns. Paulus hört nie auf, von der nächsten Liebe zu sprechen, die natürlich in der Tora verankert ist. Die kommt ja aus dem Judentum. Dort in Levitikus 19, 18. Be'ahavta le're'echa kamocha. Die Grundidee der nächsten Liebe erstreckt sich für Paulus als Rabbiner denkend eben auch auf die Goyim. Ich wiederhole diesen ganz wichtigen Satz nochmals. Paulus versteht die Tora seit Damaskus immer mehr pneumatisch, immer mehr vergeistigt. Und die Grundidee des Judentums, die ja für mich als Jude auch bindend ist, liebe deine Nächsten wie dich selbst, Nummer 19, 18. Und liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe, Deuteronomium 6, 4. Mhm. Diese Grundideen, die Jesus ja auch liebte und liebte und lobte, diese Grundideen Nächstenliebe und Gottesliebe bleiben für Paulus natürlich sakrosankt. Nur unter diese Grundideen subsumiert er, unter diese Grundideen des Judentums, Levitikus 19, 18 und Deuteronomium 6, 4, Nächstenliebe und Gottesliebe, wird alles andere subsumiert. Und der Gipfel der Liebe Gottes, das predigt er ja in seinen Gemeinden, und das ist ja der gemeinsame Nenner, ist die Ankunft Jesu von Nazareth auf Erden. Ich wiederhole, die Ankunft Jesu auf Erden, seine Kreuzigung, die ja für ihn ganz wichtig ist, um den Heiden mitzuteilen, dass ihre Sünden fortgenommen sind. Und die Auferweckung, wie es ja ursprünglich heißt bei Paulus, nicht die Auferstehung, sondern die Auferweckung durch Gott, ist für Paulus der Gipfel, der Glanzpunkt, die Kulmination göttlicher Liebe, die aber unsererseits laut Paulus Verpflichtungen hat, nämlich unsererseits zu lieben und Gott und Jesus zu lieben. Das ist für mich die Kernbotschaft mit allen Divergenzen in seinen wunderbaren Briefen, Thomas.
Genau. Und damit hat er ja eigentlich etwas, soll ich sagen, fortgeführt, was ja bei den Propheten auch schon deutlich wird. Wenn es bei den Propheten heißt, dass Gott sagt, ich will eure Opfer nicht, die Brandopfer. Und im Grunde genommen ist ja auch dort schon eine Verlagerung von außen nach innen. Aber es bleibt noch ein Gleichgewicht. Und
richtig, völlig richtig.
Paulus verlagert sich dieses Schwerpunkt vollständig in den Geist.
Genau wie du sagst. Richtig, weil er, wie wir ja vorhin gesagt haben, ein Mann ist, der im Fleisch, ich will es mal ganz drastisch ausdrücken für dich und für unsere Hörer und Hörerinnen, im Fleisch keine Erfüllung findet. Das heißt, im Gegensatz zu den Jüngern und Jüngeren, die Talmidim und Talmidot, denen er ja begegnet, Jakobus, den sogenannten Herrenbruder, er begegnet ja noch zahlreichen Jüngern bei dem großen Apostelkonvent, bei der großen Apostelversammlung laut Apostelgeschichte 15, begegnet er ja der Jerusalemer Urgemeinde. Und es schmerzt ihn, in der Jerusalemer Urgemeinde, die er immer wieder besucht, um Almosen abzugeben, Spenden zu deren Finanzierung abzugeben, es schmerzt ihn mit Sicherheit zu sehen, da sind leibliche Freunde und leibliche Weggefährten dieses seines großen Erlösers, Jesus von Nazareth. Und die berichten ihm natürlich, wie schön es war, durch Galiläa zu ziehen und wie schön es war, seine Wanderpredigten zu hören und wie schön es war, mit ihm Sabbat zu feiern, das Brot zu brechen, Wein zu trinken. Wie schön es war, seine Heilungen hautnah, Thomas, hautnah zu erleben, die Ausstrahlung dieses Mannes. Und das tut ihm weh. Es tut ihm einfach weh, Paulus, das nicht erlebt zu haben. Das ist ein Schmerz, der ihn zerreißt. Aber eben um diesen Schmerz zu überwinden, geht alles bei ihm in den Geist. Ohne Geist gibt es bei ihm nichts. Das wird mir mit den Jahren immer klarer, dass dieses Brennen, diese Besessenheit, ich drücke es mal ganz deutlich aus, diese Besessenheit nach Pneuma im Gegensatz zu Sarx, zum Fleisch, zum nichtigen Fleisch, diese Besessenheit rührt daher, dass er nur im Geist, in dem es ja keine Grenzen gibt, in dem ja auch das Phänomen von Raum und Zeit nicht existiert, in diesem Geist kann er Jesus begegnen, so wie er beteuert. Und in diesem Geist fühlt er sich innerlich aufs Tiefste dem Vermächtnis Jesu verbunden. Und natürlich seit Damaskus, als ihm ja die Stimme dieses Jesus begegnete, mit dem einen kurzen, nun zweimal erwähnten Satz, fühlt er sich getrieben, im positiven Sinn, getrieben, angetrieben, in der Welt zu verkündigen, der Geist Jesu lebt weiter. Der Geist, die Gemeinschaft mit Jesus auf geistiger Ebene, wenn zum Beispiel das Herrenmahl laut 1. Korinther 11, das Teilen von Brot und Wein am ersten Tag der Woche zelebriert wird, diese Gemeinschaft, diese präsentische Gemeinschaft, diese Anwesenheitsgemeinschaft mit Jesus geht weiter, wenn wir im Geist das tun, was er Paulus eben predigt, an Jesus denken, an Jesus glauben, die Grundidee der Tora durch Jesu verlebendigt sehen, nämlich die Grundidee der Nächstenliebe und der Gottesliebe. Kurzum, er ist wirklich besessen, wirklich aber konstruktiv natürlich, denn er schafft es ja wirklich, viele Menschen zu berühren, viele Heiden ihrem Heidentum abzugewinnen für diese neue, ich nenne es ja messianisch-monotheistische Bewegung, für dieses messianische Judentum. Diese Besessenheit lässt ihn nicht los und die macht ihn zu einer fulminanten Persönlichkeit, die tatsächlich ja es schafft, wenn wir an die römische Gemeinde denken, an die korinthische Gemeinde, wirklich völlig neue Gemeinden mit all ihren Schwierigkeiten natürlich zu gründen, um diese zentrale Figur, die ja schon längst im Himmel ist, die ja die Heiden ebenfalls nicht kannten, zu gründen, nämlich dem gekreuzigten und auferweckten Jesus aus Nazareth.
Das ist ja auch nachvollziehbar, weil wenn der neue Bund jetzt ganz und gar ausschließlich auf Jesus den Messias fixiert ist, wie sollen künftige Generationen dann über Raum und Zeit hinaus eine Beziehung zu ihm aufbauen, wenn nicht über den Geist? Also das ist im Grunde genommen, nimmt er ja in seiner Erfahrung auch voraus, wie künftige Generationen dieses Schlüsselerlebnis Jesus Christus überhaupt weiter erleben können, weil es geht ja um eine Erfahrung dabei.
Brillant, Thomas, ich fühle mich sehr verstanden durch dich, du kongenialer Freund. Ich spüre, dass Paulus, um es ganz scharf zu sagen, dieser wunderbare, brennende, beschnittene, begeisterte, ich sage bewusst begeistert, nicht begeistert, dieser begeisterte Jude seinerseits begeistern muss. Weißt du, wenn du begeistert bist, dann begeisterst du andere Menschen. Und er hat ja im Geist Jesus erlebt, wohl nur durch diese 4 kurzen Worte und durch die 3-tägige Blindheit, die ihn ja überwältigt hat, durch die er ja nichts Äußeres mehr sah. Das muss man sich ja vor Damaskus auch vorstellen. Wenn du 3 Tage lang blind bist und herumtappst von einer Ecke zur anderen, dann siehst du ja mehr inwendig als auswendig. Du siehst ja mehr ins Innere, du siehst ja das Äußere nicht. Und dann beschreibt er, dass er 3 lange Jahre, im Galaterbrief, 3 lange Jahre irgendwo im arabischen Umfeld sich zurückzog. Wir wissen nicht, wo es war. Kurzum, er steht im doppelten Bann der heiligen Zahl 3, der Zahl der Transformation. 3 Tage nicht sehend, das Äußere völlig ausblendend. Und dann noch 3 lange Jahre in der Einsamkeit bei 40, 50 Grad Hitze. Mein weltberühmter Vater vermutete, dass er in der Qumran-Gemeinschaft war. Dass er sich in die Qumran-Gemeinschaft absonderte, weil, so mein Vater, diese scharfe Trennung von Tag und Nacht und Fleisch und Licht, so mein Vater, überwiegend bei den Qumran-Essenern gepredigt wurde. Ich bin dieser Auffassung mittlerweile nicht, aber noch vor 30 Jahren predigte das mein Vater, weil es seiner Überzeugung, seinem damaligen Forschungsstand entsprach, dass Paulus während dieser 3 Jahre die Qumran-Essener am Toten Meer besuchte und mit ihnen zölibatär lebte, bevor er dann austrat. Ich sehe es anders, weil ich davon überzeugt bin, dass er durch Jesus und, wie ich es vorhin ausführte, durch diesen Schmerz des Nicht-Erlebhabens Jesu in seinen eigenen Geist hineinzog, durch diese Erfahrung des Eremitenseins während der 3 Jahre und durch diese schmerzhafte Erfahrung während 3 Tagen und 3 Nächten, so dass er seine eigene göttliche Transformation erlebte und spürte, ich bin ein Mann des Geistes. Und ich möchte noch etwas hinzufügen, liebe Hörer und Hörerinnen, lieber Thomas. Paulus war bis zu seiner Berufung, ausdrücklich nicht Bekehrung, bis zu seiner Berufung vor Damaskus ein sehr fleischlicher Mensch. Mit fleischlich meine ich, dass er ja die volle Observanz des Judentums mit der gesamten Pedanterie, die wir natürlich haben in der Auslegung des Judentums, mit Fleisch und Essen und Fleisch nicht trinken, Fleisch nicht essen und Blut nicht und Blut ja. Es gibt ja wirklich im Judentum heute noch eine sehr strenge Praxisobservanz, ein Einhalten, das penibel genau schaut, was darf gegessen werden, was darf nicht getrunken werden, wie ist der Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau geregelt. Das geht ja sehr ins Fleisch. Das nehme ich ja bewusst nun eben, das Essen, was ja sehr viel mit Fleischlichkeit zu tun hat. Und wir Juden essen ja nur koscheres Fleisch, da geht es ja auch ums Fleisch. Und der sexuelle Verkehr zwischen Mann und Frau thematisiert ja auch das Fleisch. Das sind 2 Domänen im jüdischen Leben, Sexualität und Ernährung, die extrem reglementiert sind. Ich wiederhole, die beiden Kernbereiche menschlicher Existenz, der Sex zwischen Mann und Frau, der ja zur Geburt führt, plus Ernährung, die wir ja jeden Tag praktizieren müssen, sind die 2 Domänen, die ja im Judentum, weil sie so wichtig sind, extrem, ganz deutlich ausgesprochen, extrem reglementiert sind. Und das hat Paulus, der Jude, Shaul, bis zu seinem berufen worden sein, natürlich extrem eingehalten. Er beschreibt ja auch im Galaterbrief, ich habe, und immer der Apostelgeschichte, ich habe die Tora bis aufs letzte Detail, bis auf das i-Pünktelchen, i-Tüpfelchen auf den Punkt eingehalten. Er sagt es deutlich. Ich war nicht ein lauwarmer Jude, ich war nicht ein 90-prozentiger Jude, ich war nicht einmal ein 95-prozentiger Jude, sondern ich war ein 150-prozentiger Jude. Er sagt es mit dem Stolz in seiner Brust. Ich war einer der fanatischsten Juden in Israel, in Jerusalem, wenn ich dort war. Und auch ich nehme auch in Diaspora, wenn er dort wieder hinkehrte. Er war ein fanatischer Jude. Nur, Gott bewirkt es, dass dieser Fanatismus eben nicht mehr in das Fleischliche, in das Praktische hineingeht, sondern eben ins Geistige. So dass ich erarbeiten durfte, diese Intensität, Pauli, diese Besessenheit nach Ergründung dessen, was das Leben ausmacht, hat sich um 180 Grad gewendet von Sexualität und Essen und täglichen Details des Judentums, die ja auch mit Fleischlichkeit zu tun hat, Almosen geben und den Garten beackern und den Zehnten abliefern an den Tempel, das ist ja alles fleischlich. Diese Pedanterie und Penibilität und Besessenheit, mit der Paulus das ja praktiziert, hat sich um 180 Grad gewandelt und geht nun in das genaue Gegenteil, Thomas, nämlich in den reinen Geist. Spielten vormals für ihn noch eben das Abgeben von Zehnten und das Untersuchen von Weizen, Gerste und Oliven, was alles nicht abgegeben und ja abgegeben werden darf, das erfordert ja das Judentum, spielt nun postdamaskinisch nur noch eins die Rolle, wie gehe ich in den Geist und wie kann ich im Geist noch mehr mich zu Hause fühlen. So dass ich merke, die Besessenheit, die er hatte, begleitet ihn nach wie vor. Nur die Begegnung, diese kurze Begegnung mit Jesus, entzündet in ihm ein neues Verständnis für die Tora, für die neue Zeit, die ich ja Eon Eschaton nenne, die Zeitenwende, das Ende der Zeit, und für seine brennende Sehnsucht, auch die Goyim, im Geiste, wie du schon vorhin auch ausgeführt hast, im Geiste zur Tora zu bringen, ohne auf diese fleischlichen Aspekte Rücksicht zu nehmen.
Ja, du hast eben deinen Vater Pinchas Lapide erwähnt und sein Verhältnis zum Apostel der Heiden. Worin unterscheiden sich Vater und Sohn fundamental in ihrer Pauluswahrnehmung?
Ich danke dir ebenfalls für diese Frage. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen der paulinischen Rezeption meines Vaters und der juvalischen Rezeption? Mein Vater hat sich nie intensiv mit Paulus beschäftigt. Er hat zwei Bücher herausgegeben über Paulus, einmal mit Peter Stuhlmacher über Paulus, das war eine Dialogarbeit von, wie gesagt, über 30 Jahren, und einmal ein Paulusbuch, Paulus zwischen Damaskus und Qumran, die sind heute alle beide längst vergriffen. Paulus zwischen Damaskus und Qumran. Ich habe natürlich beide studiert und ich habe auch meinen Vater, lieber Thomas, erlebt, während er vortrug über Paulus, und ich habe immer wieder gespürt, es war eine unüberwindliche Distanz, eine emotionale und spirituelle Distanz zwischen Paulus, zwischen Pinchas und Paulus, beide fangen mit P an. Zwischen Pinchas und Paulus, zwischen meinem Vater und Paulus war eine ganz große Distanz. Und wenn ich gerade an sein Buch denke, das er allein schrieb über Paulus, Paulus zwischen Damaskus und Qumran, in dem ich ja vorhin schon ausführte, dass er davon ausgeht, Paulus weilte während dieser drei nicht näher bezeichneten Jahre nach Damaskus in Qumran, spüre ich den Vater Pinchas, ich nenne jetzt einfach mal Pinchas, Paulus nicht so sehr mochte. Das spüre ich deutlich. Er hat auch einige, ich will nicht sagen abfällige, aber einige durchaus kritisierende Worte über Paulus verloren, die mir gar nicht munden heute. In denen er eben Paulus beschrieb als einen Hysteriker und als einen kranken Mann, weil er spricht ja davon, dass er einen Stachel im Fleisch gehabt haben soll, wird hier erwähnt in Korinther, und du weißt, da kursiert ja immer noch die Vorstellung, dass er Epileptiker war, irgendeine schwere psychosomatische Erkrankung, die wir nicht näher kennen. Für mich ist das nicht der Fall, für mich ist das ein psychosomatisches Leiden, ein Leiden bedingt durch seine Besessenheit, das ihm körperliche Schmerzen bereitet. Aber da war er eben Kind seiner Zeit, Pinchas, weil er Paulus aus einer durchaus kritischen Distanz beobachtete und keine wirklich innere Verbundenheit, die ich, sein Sohn Juval, spüre, entwickeln konnte. Das heißt, er hat ihn mehr betrachtet als ein Mann, der fanatisch war, der hysterisch war. Ich glaube, mich zu erinnern, dass er, bin ich ganz sicher, aber zu 90% sicher, dass er ihn Hysteriker nannte. Das sind Worte, die mir sehr wehtaten. Ich würde niemals Paulus in diesem abfälligen heutigen Jargon ein Hysteriker nennen. Er war ein Besessener, ein Fanatiker, aber nicht Hysteriker in diesem negativen Sinn. Höchstens in einem positiven Sinn, insofern, dass er brannte. Ich habe mit den Jahren, weil ich eben spürte, dass ich um Paulus einen riesen Bogen machte, durch Gespräche mit meiner Frau, die mich auch sehr oft motivierte, über Paulus nachzudenken, und durch viele meiner Schüler und Studenten weltweit gemerkt, ich muss und möchte zunehmend diesen Paulus, der mir anfänglich auch unsympathisch war, sehr unsympathisch mit seinen oft geifernden Reden in den Briefen in Korinth zum Beispiel und in Galaterbrief. Ich muss und möchte mich mit diesem Mann näher beschäftigen. Und je mehr ich dies tat und gerade die schwierigen Stellen im Galater- und Korintherbrief las, desto mehr merkte ich, ich spüre, woher es kommt. Ich spüre, woher dieses Geifern und dieses in Anführungszeichen hysterisch sein kommt, nämlich aus einer ungemein tiefen Verletzung, die ich ja vorhin sagte, nicht Jesus erlebt zu haben und der brennenden, unstillbaren Sehnsucht, nahezu unstillbaren Sehnsucht, Jesus doch zumindest nicht leibhaftig, aber geisthaftig zu erleben. Und das unterscheidet mich von meinem Vater. Ich spüre heute, dass Paulus zwar nicht der Kern meiner Vortrags- und Seminartätigkeit ist, weil das Thema nicht so im Schwange ist wie zur Zeit meines Vaters, aber ich spüre, dass ich das große Bedürfnis hatte, mit dir diese Paulus-Sendung zu machen, weil ich spüre, dass er zu Unrecht, dieser Paulus, als Anathema, als eine unsympathische Paria-Figur betrachtet wird. Jüdischerseits kann ich dir sagen, wird überhaupt nicht angefasst. Wenn ich meinen orthodoxen jüdischen Freund, mit dem ich ja regelmäßig verkehre, wie gesagt, in Israel und in den Vereinigten Staaten von Amerika spreche, dann ist das eine Paria-Figur. Das habe ich mittlerweile unterlassen. Ich spreche mit keinem orthodoxen Juden mehr, es sei denn, einen, den ich in Amerika gefunden habe, einen Dr. Shmuley Boteach, der hat ein Buch geschrieben über Kosher Jesus und Kosher Paul, der versucht, Paulus zu rehabilitieren, aber auch sehr, sehr, sehr distanziert. Kurzum, ich bleibe da allein auf weiter Flur, aber ich habe ja meinen eigenen Geist, meinen eigenen Pneuma, und dieser Pneuma treibt mich ja auch um, eben dieser Figur Genugtuung zu geben als diejenige, die sie war und diejenige, die sie Großes für Europa leistete. Und im Gegensatz zu meinem Vater spüre ich heute nicht nur eine intellektuelle Verbindung zu ihm, so rein nüchtern, und sehe Paulus nicht nur als Objekt meiner Studien, sondern als Subjekt, das mir entgegentritt. Ein Subjekt, bärtig oder unbärtig, glatzköpfig oder unglatzköpfig, das mir entgegentritt als mein geliebter jüdischer Bruder, dessen Fanatismus ich ja in meiner Predigtpraxis durchaus kenne, Thomas.
Das war ja, genau. Dann würde ich die Frage mal zuspitzen. Gibt es etwas, was Juden vom Christen Paulus lernen können?
Brillant. Thomas, ich bin sehr bewegt von dieser wunderschönen Frage. Thomas, mein Kongenialer, ich möchte sagen, weißt du was, bleiben wir mal dabei. Ich sag dir mal, was dieser Jude, dein jüdischer Gesprächspartner, Dr. Yuval Lapide von Paulus lernt. Bevor wir zu anderen Juden gehen,
Ja.
dass ich auch angehen werde, möchte ich dir sagen, was dein Freund Yuval Lapide über Paulus weiß und von Paulus lernt. Erstens mal liebe ich die Rhetorik des Paulus, so fängt das große Thema an. Ich liebe die durchaus auch griechisch geprägte Rhetorik, die er natürlich als griechisch denkender Diaspora-Jude beherrschte, aber ich liebe insbesondere jenseits dieser der griechisch geprägten Rhetorik die jüdisch-hermeneutische Rhetorik, von der ich ja vorhin sprach. Ich bin fest davon überzeugt, dass Paulus viel mehr jüdisch dachte und viel mehr jüdisch argumentierte als bislang vermutet. Es gibt ja immer mehr heute einen Trend, der von den Vereinigten Staaten natürlich kommt, weil ja alles bahnbrechend aus Amerika kommt. Es gibt dort einen ganz großen Trend, Thomas, in der Paulusforschung, immer mehr den Juden Paulus und nicht den Griechen Paulus zu sehen. War noch zur Zeit meines Vaters ein Homo Graecus, ein Mann, der durch das griechische Denken geprägt war und durch die griechische Stoa und die griechische Askese, möchte ich sagen, wird er heute zurückgeholt zu einem Homo Hebraicus. Ich erlebe in ihm heute immer mehr entdeckten Homo Hebraicus. Das heißt, einen Mann, der zwar Griechisch schrieb und oft auch Griechisch dachte, weil er ja mit Griechisch sprechenden Heiden zu tun hatte, aber in seinem innersten Kern, und den spüre ich ja als jüdisch geprägter, rabbinisch denkender Mann, jüdisch dachte. Er argumentiert in so vielen seiner Briefe, insbesondere im Römerbrief, enorm jüdisch, wie ich es aus meiner rabbinischen Exegese und aus dem reichen Ozean des Talmud, in dem ja enorm viele rabbinische Exegeten ebenfalls rabbinisch hermeneutisch argumentieren. Parallelen, die mich einfach überwältigen und die mich einfach immer mehr zu ihm ziehen. Wiewohl ich natürlich kein Christ bin, sprich kein messianischer Jude. Aber die Diktion, die Argumentation, das Feuer des Paulus, diese leidenschaftliche Intensität, die er aus Tora-Quellen nimmt und das Bemühen, mit Hilfe der Tora und der Propheten zu belegen, dass Jesus wirklich der jüdisch Erhoffte und wirklich der von Gott geliebte jüdische Messias war, das fasziniert mich enorm. Und das liebe ich. Und das habe ich ja, wie gesagt, gestern in einem großen Studientag neben vielen anderen exemplifiziert vor den Leuten. Mich packt es einfach, wenn ich über Jesus oder über das Neue Testament oder über die Tora, meine geliebte Tora als Jude, vor Christen predigen darf, dann spüre ich auch diesen Eifer. Er war ja ein Eiferer, er beschreibt sich ja selbst, ein eifernder Mann für Gott und ein eifernder Mann für Christus, den Messias. Dieser Eifer, dieses leidenschaftliche, unnachgiebige Bemühen Thomas, seine Sache, sein Anliegen wirklich mit Haut und Haaren, mit Schweißausbrüchen und mit Zittern vor dem Publikum, vor dem er steht, zu verkünden, das habe ich sehr stark von Paulus übernommen. Und wenn ich vor Menschen stehe und mein Produkt in Anführungszeichen verkaufe, nämlich meine rabbinische Exegese, wobei es mir natürlich nicht um Heidenmission geht, sondern wenn es mir darum geht, Verwurzelungsarbeit zu machen, das ist ja mein Sujet, Menschen, Christen zu erklären, wie sehr sie des Judentums bedürfen, um Paulus, um Jesus, um die Apostelgeschichte zu verstehen, dann kann es mir auch passieren, dass ich klatschnass vor der Menge stehe und vor lauter Erregung zittere. Dieses Feuer liebe ich bei Paulus und dieses Feuer habe ich bei Paulus gelernt. Was andere Juden, lieber Thomas, machen, ich würde es Ihnen wünschen, geliebter Thomas, dass Sie von diesem Feuer, von diesem Zeal, diesem Eifer, ja, diesem unermüdlichen Eifer dieses brennenden Juden etwas übernehmen. Aber ich fürchte, das wird noch sehr lange dauern, weil, wie gesagt, eben Juden, viele Juden, seien sie orthodox, seien sie weniger observant, ein Anathema ist, ein rotes Tuch. Ja. Aber ich bin so dankbar, ich kann dir nur eins sagen, Thomas, und unseren Hörern und Hörern, ich bin so dankbar, dass ich auch in der Öffentlichkeit mitteilen darf, ob es ein Jude hört oder nicht, ich teile einfach mit, dass ich Paulus liebe. Das hätte mein Vater nie über die Lippen gebracht. Das hätte Ben-Chorin und David Flusser, meine großen Lehrer und die großen jüdischen Exegeten der 80er, 90er Jahre, nicht mal unter Todesandrohung in Anführungszeichen über die Lippen gebracht. Aber ich kann dir sagen, ich, dein Jude, dein feuriger Jude, ich liebe Paulus. Ich liebe diesen Mann, das hat nichts mit Homosexualität zu tun. Ich spüre eine Agape, eine tiefe, jedes Jahr stärker werdende Affinität, eine innere Verbundenheit mit diesem Drang, Menschen etwas zu zeigen, was ihm klar wurde. Ob die Menschen das akzeptieren oder nicht, ist sekundär. Aber dieser Eifer, dieses zutiefst überzeugend Sein. Mein Vater hat mir mal gelehrt, das möchte ich auch preisgeben, das deutsche Wort Enthusiasmus, das habe ich bei meinem Vater unsterblich gelernt, das deutsche Wort Enthusiasmus kommt aus dem Griechischen und bedeutet Entheus oein, Entheus oein, in Gott sein, das werde ich nie vergessen. Das deutsche Wort Enthusiasmus, das ja viele Menschen über die Lippen bringen, ist kein säkulares Wort, sondern heißt in Gott brennen, in Gott sein. Und ich möchte sagen, Paulus war enthusiasmiert. Das Wort hat mein Vater oft benutzt, das kennt kein Mensch, aber mein Vater kannte das als gebildeter Jude. Und das habe ich von ihm übernommen. Ich bin genau wie Paulus enthusiasmiert. Ich bin in Gott brennend auf meine Weise. Und dieses in Gott brennen, in Gott verankert sein, in Gott spüren, dass ein Kairos gekommen ist, der rechte Augenblick, bei Paulus eben Jesus zu verkündigen, bei mir eben Verwurzelungsarbeit zu machen, das verbindet mich mit Paulus ungemein. Und das wird mich mein Leben lang begleiten, Thomas.
Da bist du doch eigentlich schon ganz in der Nähe von Martin Buber. Könnte man nicht sagen, dieser Kairos des Enthusiasmus steckt auch in der Kernbotschaft von Martin Buber?
Brillant, hervorragend. Martin Buber, den ich ja in- und auswendig kennen
Eben
darf, nicht
von.
weil ich überheblich bin, sondern weil ich ihn intensiv studieren durfte. Martin Buber spricht ja auch vom Appell des Augenblicks, vom
Genau.
Anruf des Augenblicks, von der Aufgabe des Augenblicks und von der Verantwortung des Anrufs Gottes jetzt im Augenblick. Und das erlebe ich bei Paulus hundertprozentig. Paulus war ein Mann, der das Unbeschreibliche, das Unvorstellbare erlebt vor den Toren vor Damaskus. Er ist nicht mehr der gleiche, kann er ja auch gar nicht, weil es durch und durch geht, sodass es ihn ja umhaut im wahrsten Sinne des Wortes. Er liegt 3 Tage, wie deutlich hervorgehoben, flach auf dem Boden. Und dann merkt er, der Kairos, der rechte Augenblick, spricht ihn dermaßen an, und zwar in seinen letzten Gliedern, von oben bis unten, dass er nicht mehr anders kann als fanatisch und besessen, diese tiefe, durchdringende Überzeugung im rechten Augenblick, den er ja gekommen spürt, in ganz Europa zu predigen.
Vielleicht können wir diese Frage von vorhin jetzt einmal umdrehen. Das ist die leichtere Frage, denke ich. Was können heutige
Ja.
Christen vom Juden Shaul lernen? Natürlich nicht den
Oh, das ist.
Fanatismus, sondern das, was Paulus im Grunde genommen ja als Kern, als Wesenszentrum des Judentums mit hineingebracht hat in seine neue Botschaft. Das ist sicherlich.
Ist da brillant. Ich spüre immer wieder diese Kongenialität zwischen uns beiden, Thomas. Und ich wünsche mir, dass viele Hörer und Hörerinnen, die das über YouTube dann, nachdem du das brillant wieder einstellen wirst, davon auch enthusiasmiert werden von unserem kongenialen Dialog. Ich wünsche mir so viele enthusiasmierte Menschen, die das hören werden. Ich will eins sagen. Paulus blieb immer Jude. Ich möchte das in aller Deutlichkeit sagen. Er wurde nie Christ. Ich möchte diesen Unsinn ein für alle Mal aus der Welt treiben. Das mache ich auch schon in meinen Vorträgen, aber das möchte ich insbesondere durch YouTube. Es gab zu seiner Zeit kein etabliertes und formales Christentum. Null. Man konnte sich nicht taufen und dann in einem Taufregister registriert werden. Er blieb und er betont es auch in der Apostelgeschichte. Ich bin Jude. Und ich bin Pharisäer und ich glaube an die Grundideen des Judentums. Man muss nur die Apostelgeschichte ab Kapitel 22 gründlich lesen. Er hat nie gesagt, ich war Jude, das Judentum ist für mich gestorben. In Philipper 3,5 sagt er sogar, ich bin ein Hebräer und ich bin ein Beschnittener und ich bin ein Pharisäer. Er bereut es nie. Nie sagt er, dass er eine Identitätsproblematik hat bezüglich seiner jüdischen, ihn nie verlassen habenden Identität. Natürlich hat er das Judentum erweitert, nennen wir es reformiert, um diese messianische Komponente. Aber das hindert ihn nicht daran, das Judentum, wie wir ja vorhin schon ausführten, auf einer tief- oder hochvergeistigten Ebene zu betrachten. Im Gegenteil, ich möchte es in aller Deutlichkeit für unsere Hörer und Hörerinnen in die ganze Welt hinausrufen, hinausbrennen. Paulus wird umso mehr Jude, in dem Maße, in dem er die Bedeutung Jesu als den Erlöser der Menschheit versteht. Das heißt, in seinem Denken, ich rede nur von seinem Denken, nicht von meinem Denken, in seinem Denken wird er immer mehr der vergeistigte Jude, der er immer sein wollte, aber nicht konnte, weil er eben vor Damaskus prädamaskinisch so besessen war nach der Observanz, nach der Praxis, nach der fleischlichen Seite des Judentums. Sodass ich sagen möchte, Diese Erfahrung von Damaskus hat ihn dermaßen transformiert in einen pneumatischen Juden, in einen pneumatischen und nicht mehr sarkischen, sarkisch heißt fleischlich, nicht mehr in einen sarkischen Juden, sondern in einen pneumatischen Juden, wie es für ihn, lieber Thomas, nicht schöner hätte sein können. Das heißt nicht nur, dass er nicht Christ wurde, weil es ja überhaupt keine Option gab, Christ zu werden. Es gab weder Christentum noch Islam. Beides existierte null. Und auch Buddhismus, und der ja in China existierte, war doch für Juden völlig undenkbar im Vorderen Orient. Er wurde, wie ich es sage, ein pneumatisch-messianischer Jude. Ich wiederhole, post-damaskinisch erlebt sich Paulus als einen profunden Juden, der aber durch diese messianische Komponente, diese für ihn überwältigende messianische Identität Jesu von Nazareth, umso mehr die geistige Ebene erleben lässt. Wie ich ja vorhin sagte, für Paulus ist der Buchstabe tötend, das heißt die buchstabliche Einhaltung des Judentums, das Glauben von Ideen, die nur im Juden, die nur formal richtig sind, das ist für ihn passé, weil er eben im Geiste Jesus begegnet und im Geiste Höhenflüge zelebriert, die typisch sind für ihn, die natürlich auch eine Gnade sind für einen Menschen, die ihn dazu führen, umso mehr das geistige Erbe, das geistige Vermächtnis des Judentums zu erleben. Und das ist etwas, um deine Frage zu beantworten, was ich Christen, du hast gefragt, was Christen vom Juden lernen können. Genau. Das wünsche ich Christen weltweit, und ich arbeite ja auf meine Weise genauso unermüdlich wie Paulus. Ich erlebe in meinen Seminaren viele Christen und Christinnen heute, sogenannte Christen, wirklich getaufte Christen, die ja formell hineingeboren sind in ein etabliertes Christentum. Ich erlebe gerade gestern in meinem großen Studientag im Schwabenland, dass viele Christen, und das sage ich wirklich mit dem Brust und der Überzeugung, ohne Hybris, Thomas, dass viele Christen mir E-Mails schreiben, Juval, wir haben so viel Geschmack bekommen an deiner Auslegung. Wir haben so viel verstanden, was jüdisches Denken bedeutet, wie wir mit Hilfe des Geistes in die Tiefe des Judentums eindringen können, dass wir noch mehr und noch mehr und noch mehr verstehen wollen. Das heißt, ich wünsche Christen, dass sie diese Ur- und diese grundpaulinische Identität, jüdische Identität eben mehr absorbieren, ohne deswegen heute formal Juden zu werden. Das möchte ich ganz klar aussprechen. Heute haben wir ein etabliertes Judentum und ein etabliertes Christentum. Und jeder, der heute Christ ist, ist berechtigt, natürlich auch verpflichtet, wenn es für ihn so aufkommt, Christ zu bleiben. Und dennoch verträgt es sich, wenn man dieses Urjüdische der Tora verinnerlicht. Denn wenn ich zum Beispiel den Römerbrief auslege, Römerbrief ist ein großes Magnum Opus, das letzte Werk des Paulus wird im Römerbrief gesehen, seine große Magna Carta der Menschlichkeit. Und Paulus hat im Römerbrief in Kapitel 9 bis 11 eine gigantische Israel- und Judentumslehre entwickelt. Das sind seine drei größten Kapitel überhaupt. Da beschreibt er, wie er das Judentum sieht und wie er eine Sehnsucht hat, auch Juden zu bewegen, in Jesus, den Messias, zu sehen. Und da arbeitet er fulminant jüdisch. Es vergeht kaum ein Paragraph, ein Absatz in diesen drei Kapiteln, in denen Paulus nicht mit Hilfe des Ersten Testaments, mit Hilfe von Zitaten aus Mose, aus den Propheten und aus den Psalmen zu belegen und sauber, rabbinisch, analytisch, exegetisch zu belegen, dass für ihn Jesus der gekommene Messias ist. Aber eben unter Heranziehung wirklich sauberster exegetischer Analyse, die für ihn stimmig ist, die muss nicht jedermanns Geschmack sein und die muss auch nicht jedermanns Überzeugung sein. Aber er arbeitet fundiert, wie ich es ja auch tue, wenn ich exegetisch auslege, an der Tora. Das heißt, es geht bei ihm nichts ohne die Tora. Ich betone, für diesen messianischen Juden, der sich natürlich ganz Jesus verschrieben hat, mehr als jeder Jude es je ertragen könnte, ich könnte das nicht ertragen und ich möchte es auch nicht, darum bin ich ja Jude und nicht messianischer Jude. Aber es ist seine Identität. Er ist messianischer Jude und Jesus, der Messias, der jüdische Messias wohlgemerkt, ist das Herz seines Lebens. Es gibt nichts Größeres, außer Gott Vater natürlich, als Jesus, der Messias, den er im Geist erlebt. Aber was ich Christen eben wünsche, Thomas, ist, dass sie mit diesen jüdischen Augen oder mit diesen jüdischen Brillen Jesus von Nazareth, Jesus Paulus verstehen und seine Deutung verinnerlichen. Die Liebe, diese brennende Liebe zur Tora und dieses interpretieren können, dieses Deuten können der Tora-Zitate eben aus Mose, Psalmen und Propheten, um zu belegen aus seiner Sicht, dass Jesus der Messias ist, ist beispiellos. Und das verlangt mir jedes Mal, wenn ich Römer 9 bis 11 auslege, einen gigantischen Respekt ab. Ich lese es ja fast jede Woche noch einmal, obwohl ich es schon so oft kenne. Und das, lieber Thomas, wünsche ich Christen von Herzen, nicht darin den Christen Paulus zu erkennen, das ist überhaupt kein christlicher Paulus, sondern den Juden, den messianisch befeuerten Paulus zu erkennen, in so einem großen Magnum Opus wie Römer 9 bis 11, der jüdisch argumentiert und jüdisch exegesiert. Und das natürlich ergänzenderweise eben auch anzuwenden auf andere Textstellen in der Bibel. Denn so wie Paulus, der Exeget, der Rabbi arbeitet, arbeite ja ich auch. Und so arbeiteten ja alle Rabbiner seiner Zeit. Ich habe ja vorhin gesagt, Thomas, dass alle Rabbiner nach der Zerstörung des Tempels rabbinische Kompetenz hatten und in ganz Galiläa, in ganz Europa ja ihre Expertise in Anführungszeichen verkauften. Paulus ist ja Kind seiner Zeit, er ist Rabbi. Er sagt ja selbst, ich bin ein Gelehrter, ein Pharisäer, und die Pharisäer bekamen natürlich den Titel Rabbi. Ich habe gelernt bei Rabban Gamaliel, er ist stolz darauf. Ich möchte es unbedingt betonen, liebe Hörer und Hörerinnen, Paulus ist stolzer und nicht demütiger Rabbi. Er ist ein stolzer, ein prahlender, im positiven Sinn prahlender Rabbi, weil es sein Leben ausmacht. Ohne, ich sag's mal ganz scharf, ohne seine Professionalität, ohne seine Expertise, die Tora auszulegen, hätte er niemals Jesus so brillant präsentieren können, den Römern und den Korinthern. Ich wiederhole, ohne seine brillante Expertise in der Auslegung der großen Quellen des Judentums, der Propheten, der Psalmen und der Schriften Mose, hätte Paulus der Welt niemals diese großen Briefe vermitteln können, weil sie dann nicht mal ein Zehntel dieser intellektuellen Schärfe und dieser Präzision an Textuntersuchung gehabt hätten, Thomas.
Jetzt möchte ich fragen, Yuval. Wir haben jetzt, sagen wir mal, ganz im Großen ein Fresko entworfen von dem Weg und der Bedeutung des Paulus. Welches sind denn deine ganz persönlichen Lieblingszitate?
Ah, wunderbar, wunderbar. Ich möchte dir danken. Eine meiner ganz großen Stellen, die möchte ich vorlesen, ist Apostelgeschichte 17, 16 bis, was habe ich hier, 16 bis zum Ende, 16 bis, Moment mal, 16 bis 34. Das ist eine, darf ich daraus etwas vorlesen,
ja,
Thomas?
Ja, natürlich, leg los.
Das ist eine meiner ganz, ganz großen Stellen. Neben natürlich Römer 9 bis 11, aber das ist zu lang für eine Radiosendung. Darum möchte ich die große Geschichte aus der Apostelgeschichte 17, 11 bis 34 vorlesen. Kurz zur Einleitung. Paulus wird vom Evangelisten Lukas in der Apostelgeschichte beschrieben als ein Mann, der, wie gesagt, durch ganz Europa rennt und nicht mehr zu bremsen ist, um zu predigen, sei es in Synagogen, sei es in Gemeinschaften der ersten, in Anführungszeichen, Christen, die sich in Hauskreisen treffen, sei es auf öffentlichen Plätzen, wie eben auf der Agora, auf dem großen Marktplatz in Athen. Denn der Mann ist ja durchdrungen davon, wie wir vorhin ja schon sagten, nicht das Christentum zu begründen, sondern, wie ich vorhin sagte, ein jesuanisch geprägtes monotheistisches Judentum. Ein jesuanisch oder messianisch geprägtes monotheisiertes Judentum. Das heißt, das Judentum mit seiner Grundessenz der Gottesliebe und der Nächstenliebe, wie vorhin ausgeführt, in der aber Jesus als der Messias im Mittelpunkt steht. Und eine seiner ganz, ganz gewaltigen Reden, die viel zu wenig Christen kennen, ist eben in der Apostelgeschichte Kapitel 17 überliefert, in der er auf dem Markt von Athen steht, voller Heidentum natürlich, Götzen ohne Ende, eine Weltstadt, eine Kulturstadt, und es ekelt ihn von oben bis unten, wie mich natürlich auch, wenn er da diese Götzenpuppen sieht, die er am liebsten in Stücke schlagen möchte. Und da kommt diese große Rede auf der Agora und auf dem Aeropark, auch einer großen Höhe, sowohl auf der Höhe als auch auf dem Marktplatz, die ich kurz rezitieren möchte, in der Apostelgeschichte 17. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, auf Jünger, auf seine Schüler, vergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Apostelgeschichte, wie gesagt, 17, 11. Genau, Entschuldigung, 17, 16.
17, 16, ja, ich hab's hier. Ja.
17, 16, genau, und folgendem. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Jetzt wird es immer dramatischer, liebe Hörer und Hörerinnen. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Aeropark, eine große Anhöhe in Athen. und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du, Paulus, lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Vers 22, Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, ist der Herr des Himmels und der Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat alles festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter euch. Und dann der große Satz in Vers 28, den ich liebe. Denn in ihm, in Gott, leben, weben und sind wir. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seines Gottesgeschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Vers 35, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war noch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Liebe Hörer, liebe Hörerin, das ist eine so gewaltige Rede, in der der Monotheismus Pauli, und das möchte ich Christen und Juden empfehlen, in den Vordergrund sticht, unüberbietbar. Unüberbietbar. Seine Liebe zu Gott, sein brennender Eifer für diesen einen Gott, der immer wieder über alles schaut und aus dem alles wächst, steht über allem. Denn Sie wissen ja, liebe Hörer und Hörer, lieber Paulus, lieber Thomas, es gibt ja Stellen, bei denen man sehr große Affinität in den paulinischen Reden findet zwischen Jesus und Gott. Da kann man oftmals schwer unterscheiden, meint er Gott Vater oder meint er Gott Sohn. Aber dann gibt es wiederum Stellen, wie zum Beispiel diese, in denen eindeutig Gott über Jesus steht. Gott steht über Jesus. Dieser unendliche Gott, den ich natürlich als Jude bekenne, dieser unendlich ewige Gott, der über allem steht und der nicht verkörpert werden kann durch keinen Menschen, der steht hier im Vordergrund. Und dieses riesige Lob für Gott, diese einleitenden Worte, die ihn ja durchziehen, den Paulus, Gott, der die Welt gemacht hat, der natürlich nicht Jesus ist, sondern Gott Vater, das ergreift mich im Innersten, und das möchte ich immer wieder Herr Christen ans Herz legen, wenn wir Christen und Juden zusammenkommen, uns bewusst zu machen, dass bei Paulus, wiewohl er natürlich fanatisch an Jesus hängt, dennoch der Gottvater über allem steht. Und dieser Satz 28, den ich ja fast täglich rezitiere, der hängt bei mir auch als Satz eben an verschiedenen Wänden. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wir sind seines Geschlechts, das ist ein Satz, der durch und durch geht. Das ist so eine Theophilie, eine solche Liebe zu Gott Vater, aus dem alles entsteht, aus dem natürlich auch Jesus entsteht, die beispiellos ist. Beispiellos, lieber Thomas. Und du hast mich noch nach einer Stelle gefragt. Ich habe hier noch eine Stelle. Ich muss mal schauen, ob ich die schnell finde. Genau, in Epheser 4. In Epheser 4. Thomas, die Einheit im Geist und die Vielfalt der Gaben. Von 1 bis 6 einschließlich. Der Brief an die Epheser. Ich lese vor, auch ein großer, großer Satz. Eine Liebe, die daraus herausstrahlt. Die Einheit im Geist und die Vielfalt der Gaben übertitelt. Epheser 4. So ermahne ich euch, schreibt er der Gemeinde in Ephesus in Griechenland, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, er war gefangen vermutlich in Philippi, da ist man heute nicht hundertprozentig sicher, aber man vermutet, dass er diesen Brief in der Gefangenschaft durch Juden, klassische konservative Juden, die ihn ins Gefängnis brachten, in Zusammenarbeit mit römischen Behörden. Er hatte ja, wie gesagt, sehr viele Auseinandersetzungen. Mhm. Er soll in Philippi kurzzeitig gefangen gewesen sein. Und von dort schreibt er an seine Gemeinde in Ephesus diesen Brief. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Mir ist auch ganz wichtig, das Thema Berufung, das spielt bei Paulus immer wieder eine zentrale Rolle. Er wurde ja selbst berufen und nicht bekehrt. Und darum predigt er unerlässlich die Berufung und nicht die Bekehrung. Das ist mir ganz wichtig, unseren Hörern und Hörern zu vermitteln. Es geht um eine Berufung zu Gott hin. Ein Ruf, der Gott gemäß an alle Menschen ergeht, sich an Gott und natürlich, wie hier Paulus predigt, in Jesus zuzuwenden. Nicht bekehren im Sinn von Glaubenswechsel. Denn nein, die Heiden haben ja ihren Glauben nicht gewechselt. Sie haben einfach nur ihren Polytheismus, der ja für mich und für viele Kollegen natürlich ein Unglaube ist. Heidentum ist ja kein Glaube. Heidentum ist ein Irrsinn. Die Heiden haben ja nur ihren Irrsinn des Götzendienstes abgelegt und sich zu einem neuen Lebensweg, den sie ja noch gar nicht benennen konnten, zu einem neuen messianischen Lebensweg. Und oft wird ja auch der Weg, Paulus beschreibt ja seinen neuen Gang mit Gott und mit Jesus als ein Weg. Die Heiden haben sich berufen lassen, einen neuen Weg mit Gott zu gehen, der unabhängig von Titeln war, Judentum oder Christentum. Kurzum, er sagt, ich, der Gefangene im Herrn, wünsche euch, ermahne euch, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Hier kommt wieder das große Liebesthema. Was ja für ihn die Essenz der Bibel ist, die geistige Essenz der Bibel. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist, der ganz wichtige Geist, durch das Band des Friedens, der Shalom. Das sind zentrale jüdische Begriffe, Ruach, Ahava und Friede. Ich möchte die drei zentralen Begriffe nochmals hervorheben aus den Versen 2, 3, nämlich Liebe, die Ahava, die wir ja vorhin hatten, Liebe deine Nächsten wie dich selbst und Liebe Gott. Aus Deuteronom 6,4, das sind Grundideen, Grundelementarideen des Judentums. Dann der Geist, ohne den Geist geht im Judentum gar nichts. Der Geist Gottes begegnet uns ja schon in Genesis 1. Gottes Geist schwebt über dem Wasser und dann natürlich der Shalom, der Friede. Der Friede, der ja in der Bibel durch und durch und durch und durch genannt wird. Zum Beispiel im aaronitischen Segen Nummer 6,22, ja. Der Herr gebe seinen Frieden. Das heißt, ich möchte allen Hörern und Hörerinnen, meinen christlichen Freunden durchaus sagen, dass diese Triade aus Liebe, aus Geist und aus Frieden nicht typisch christlich, sondern typisch jüdisch ist, in aller Schärfe und Deutlichkeit. Diese Triade aus Liebe, Ahava, Geist, Ruach und Friede, Shalom ist typisch, aber mega typisch jüdisch. Ich fahre fort. Und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Shalom. Ein Leib, und jetzt wird es besonders schön, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, nicht Bekehrung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ich sage ja Taufe im Sinn von Tauchbad, und ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Thomas, da bekomme ich eine Gänsehaut. Und hier wird auch deutlich unterschieden zwischen Jesus und Gott. Er sagt ja, ein Herr, das ist natürlich Jesus, für ihn ist es der Herr, der neue Meister, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, aber dann ein Gott und ein Vater aller, der da ist über allen und durch allen und in allen. Und das ist so ein Wahnsinnsstatement. Ich möchte das jedem Christen und jeder Christin ins Herz und an Herz legen. Da bekennt sich Paulus so ultimativ zu dem einen Gott und Vater, der über Jesus steht. Und darum kann ich als Jude diesen Satz nur ins tiefste Herz legen, meines Herzens und das Herz anderer Menschen. Das ist in diese Einleitung, in diesen großen, großen Text in Epheser 4. Denn ohne die Grundideen des Judentums und ohne die Grundidee, ich wiederhole, ein Leib, Vers 4, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung, eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, ein Tauchbad, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Das ist so ein grundmonotheistischer Glaube. Das könnte jeder Jude nicht besser ausdrücken, lieber Thomas.
Jetzt sind wir schon, ich glaube, an den Punkt gekommen. Das klingt schon fast wie ein Schlusswort.
Ja. Richtig. Ja, genau. Völlig richtig. Bevor wir ganz ans Ende, Bevor wir ganz ans Ende kommen, möchte ich noch eine Kleinigkeit zitieren, aber du stellst erstmal die Frage. Ich habe nämlich noch
Nein, ich habe gar keine Frage. Die Frage ist nur, an welcher Stelle wir jetzt sind, weil, wie gesagt, ja, das klingt schon fast wie ein Schlusswort. Die nächste Frage wäre jetzt auch eigentlich gewesen, was sind die großen bleibenden Verdienste von Shaul Paulus? Das hast du jetzt eigentlich gerade gesagt.
Ich kann dazu noch einen Satz sagen zu dieser wichtigen Frage. Die bleibenden Verdienste, sowohl für mich als auch für Kollegen, wenige Kollegen, die mit mir darüber sprechen, jüdischerseits, sind, dass er es geschafft hat, in einem heidnischen Europa, ich will es einfach scharf zusammenfassen, in einem heidnischen Europa den Geist der Liebe und den Geist der Verbundenheit auszuwehen. Das ist für mich bleibend, denn ohne diese paulinische Mission zum neuen Gott, zum neuen Weg, wie er in der Apostelgeschichte genannt wird, wärst du und wären Milliarden Christen heute noch Heiden. Absolut Heiden. Das heißt, Paulus über dieses überwältigende Belehrungs- und Berufungserlebnis vor den Toren Damaskus hat die Welt in einen neuen Bann gebracht. Er hat ihnen den wahren Gott der Liebe, wir hatten ja eben die Liebe in Epheser, den wahren Gott der Liebe und der Verbundenheit, der Grenzenlosigkeit ins Herz gelegt. Natürlich hat er auch Spaltung gebracht, aber ohne Paulus wäre das römisch-heidnische Judentum versunken und versumpft in diesem Unsinn und diesem wirren Gewirr von Götzendienst. Das ist ein Vermächtnis ohnegleichen. Und was ich noch ein Vermächtnis dieses Juden Paulus sagen möchte, ist, dass er uns, was ich ja heute mit dir versucht habe, Thomas, immer wieder einlädt, in die Tiefe der Tora einzudringen. Und das wird die Herausforderung sein, möchte ich sagen, für die nächsten Jahrzehnte. Für mich ist es eine unausbleibliche Aufgabe, Thomas und liebe Hörer und Hörerinnen, diese paulinisch tiefen Gedanken, die aus der Tora kommen, und ich werde gleich ein letztes Tora-Zitat bringen, diese tiefen Botschaften, die sich aus der Tora, aus den Propheten, aus den Psalmen und aus den fünf Büchern Mose speisen, immer mehr zu verstehen und immer mehr als Grundidee des christlichen Weges, der ja heute eine Religion natürlich ist, zu verstehen. Das heißt, wenn Christen heute soweit sind, in Paulus nicht mehr nur diese trennende Figur zu sehen, der angeblich Wegbereiter des Christentums war, kann ihn, wenn du willst, als ein Wegbereiter betrachten, aber das, was später nach dem Tod Jesu wirklich zu Christentum wurde, davon hatte Paulus keine Ahnung. Er war im weitesten Sinn ein Wegbereiter. Aber das richtige Christentum, das etablierte und das funktionelle Christentum hat natürlich nicht Paulus gegründet. Das haben dann später die Kirchenväter und die Päpstbischöfe gegründet.
Ohne ihn hätten sie es nicht gekonnt, möchte ich mal sagen.
Natürlich, aber Paulus hat nie davon gesprochen, dass er eine neue Religionsgemeinschaft gründen wird. Das war nie seine Idee. Selbst wenn er Bischöfe oder Diakone einsetzt in den Gemeinden, bei Paulus bleibt es immer eine regionale, dezentrale Angelegenheit. Er will weder einen Papst ernennen, noch funktionelle Bischöfe oder Dekane, die ja heute eben weltweit fungieren, sowohl im Protestantismus als auch im Katholizismus. Darum geht es ihm gar nicht. Sondern er will nur neue, gottzentrierte und Jesus-orientierte Gemeinden mit intakten Wegbegleitern, mit intakten Unterstützern einrichten. Mehr will er gar nicht. Er will nicht eine neue, radikal neue Glaubensgemeinschaft gründen. Mitnichten. Und daher noch einmal, Christum ist entstanden, das Rad der Geschichte soll nicht zurückgedreht werden, aber ich möchte meine Schüler und Freunde weltweit bitten, wirklich dieses Jüdische an der Exegese, an der Hermeneutik, an der Auslegungskunst Pauli immer wieder neu in den Fokus zu nehmen, denn das ist ein unermesslicher Schatz, der das eigene Denken und das Verständnis Jesu und Pauli immens erweitert, Thomas. Ich möchte mit einem letzten Wort enden.
Ja, du hattest noch was, genau.
Genau, ich habe ein Zitat, auch ein großes Lieblingszitat, aber das als Abschluss dienen kann, nämlich Römer 11, eben aus den drei Kapiteln Römer 9 bis 11, Römer 11, 33 bis 36. Das ist ein riesiger Dank an Gott und den möchte ich in aller Herzen Christen legen, denn da geht es ja wieder um Gott Vater und nicht um Jesus den Sohn. Denn jenseits aller Jesus-Fokussierung und Jesus-Zentralisierung des Paulus steht bei Paulus immer wieder, und das berührt mich als Juden, der ich ja nicht an Jesus Tod und Auferstehung glaube, ungemein. Gott Vater steht immer im Vordergrund und ohne Gott Vater ist nichts denkbar. Und diese schönen vier Sätze möchte ich unbedingt als Abschluss unseres Dialogs betrachten, aber auch als Ansporn, weiter diesem großen Mann und seinem großen Denken zu begegnen. Ich lese vor aus seiner großen Israellehre am Ende das Finale von 11. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, des Vaters. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Zitat natürlich aus Jesaja. Reines Zitat aus Jesaja 40, 13. Nochmal. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Wieder Zitat aus dem Judentum. Pures Judentum, Hiob 41, 3. Paulus kann nicht ohne Tora atmen. Paulus kann nicht ohne Tora argumentieren. Paulus kann nicht ohne Tora performieren. Es geht nicht. Und das ist so großartig. Nochmal. Oder wer hat ihm Gott etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn jetzt der große finale Satz. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Denn von ihm Gott und durch ihn Gott und zu ihm Gott sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gott sei gepriesen.
Ja, das war nun wirklich so was wie ein Schlusswort.
Lieber ich Thomas, danke dir, Thomas.
Ja,
danke
dir. Ich möchte dir auch ganz herzlich danken. Wir haben jetzt hier ein Feuer entfacht. Draußen stürmt es und hier stürmt es auch. Aber ich glaube, hier ist es angenehmer, an den Geistesflammen sich zu wärmen und das Licht der Inspiration in sich aufzunehmen. Dann hoffe ich, dass diese Worte, die du hier mit deinem Flammenfeuer gesprochen hast, ihren Weg finden in die Geister und Herzen der Hörerinnen und Hörer. Und ich denke, wir haben jetzt ja wieder mal fortgesetzt, um wieder neu anzufangen. Also das ist jetzt kein absolutes Ende, sondern wir werden diesen Faden sicherlich weiterknüpfen bei nächster Gelegenheit.
Lieber Paulus, ich neige wirklich dazu, dich mit Paulus anzusprechen.
Ja, nur mal langsam.
Lieber Paulus Thomas, ich möchte vor aller Öffentlichkeit sagen, dass ich dir unendlich danke, denn du wirst dieses reiche Interview so verarbeiten, dass es YouTube-fähig wird.
Natürlich.
Ich danke dir für diese Mühe, für diesen paulinischen Eifer, dieses wunderschöne Mittagsgespräch umzuwandeln in eine YouTube-Sendung. Ich danke dir sehr, denn du hilfst mir ungemein, das Projekt, das Anliegen der Verbindung von Juden und Christen in die Welt hinauszutragen. Ich bin dir sehr dankbar und ich danke auch den Hörerinnen und Hörern, wenn sie sich dieses Interview anschauen. Ich lade alle Hörer und Hörerinnen ein, sich an mich zu wenden. Sie finden im Internet meine Website, Sie finden im Internet meine Handynummer und Skype. Wenden Sie sich mit Fragen und Kommentaren gerne an mich. Ich freue mich und danke Gott und Thomas und Ihnen. Shalom, Shalom, Shalom.
Shalom.